Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Genau. Ihr findet es übrigens auch saugeil. Ihr habt ja einen mega Straßennamen. Freddie Mercury Straße.
Ja.
Endgeil.
Ja, ich weiß nicht, ob er hier gelebt hat, aber der hat ja sehr lange in München gelebt und hat die Szene ein bisschen geprägt gehabt.
Echt, oder?
Ja. Gärtnerplatz hat er, glaube ich, in der Nähe gewohnt.
Ach, der hat hier gelebt?
Ja, ziemlich lange. Ich glaube, 3 Jahre oder so. Es ist auch in diesem Film über Queen, ist es, glaube ich, auch ein bisschen rübergebracht worden.
Habe ich nicht angeguckt, aber okay. Interessant.
Ja. Der hat sich da ein bisschen zurückgezogen und da ist, glaube ich, auch sein Krebs oder sowas, AIDS, diagnostiziert.
Ja, oder so. Das wusste ich gar nicht.
Der Film ist ganz cool.
Lohnt sich in München, okay, dann muss ich mir doch mal angucken.
Ja.
Okay. Ja, Christoph, saugeil, dass wir uns heute einmal zusammenhocken. Ich freue mich mega, dass, weil das Thema Mobilität und so weiter war jetzt schon ein paar Mal Thema bei mir im Podcast und dazu gehört natürlich auch irgendwie so die dreidimensionale Mobilität, das heißt über der Erde, unter der Erde so ein bisschen. Und wir sprechen jetzt heute einmal über der Erde, über die Mobilität über der Erde. Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du gemacht hast in der Vergangenheit, warum wir zwei heute quatschen?
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin der Christoph Wusch. Ich bin gebürtiger Unterfranke, was immer wieder mit meinem Berufsthema zu Kuriositäten führt, wenn man fragt, wie kommt ein Luft- und Raumfahrtingenieur aus Unterfranken irgendwie dazu.
So und dann auch noch ohne Roll im R.
richtig. Ja, das war mir nicht vergönnt, das zu lernen, aber von der Kindheit an meine Eltern sehr drauf bedacht gewesen, das Fränkische eigentlich mir auszutreiben. Ich komme immer nur aus Fränkische, wenn jemand sehr stark fränkelt mir gegenüber, und dann komme ich wieder drauf zurück.
Okay.
So von mir selber aus schwierig, ja.
Geil.
Da in Unterfranken im beschaulichen Volkach aufgewachsen, ursprünglich eigentlich geboren in Laub, noch ein ganz viel kleineres Kaff, 350 Einwohner, aber wunderschön, ich lieb's ja. Und war immer schon von der Kindheit an irgendwie Luft- und Raumfahrt begeistert. Ist schwer zu sagen, warum eigentlich. Letztens wurde ich mal gefragt, wo das herkommt. Und weiß nicht, glaube vom Sandkasten auf irgendwie immer so mit Technik spiel gerne, also als Junge immer ein bisschen naheliegender. Vielleicht war es auf die Büchertasche, wo Raketen drauf waren, die ich gekriegt habe, wo ich da geprägt wurde. Auf jeden Fall war das schon immer irgendwie in mir drin und dann auch komplett so entwickelt. Naturwissenschaftliches Gymnasium in Wiesentheit gemacht. Währenddessen schon mal ein Studium Physik studiert in Bayreuth. Da war dann die Technik super heiß für mich. Dann
während der Schule?
In der Schule, ja.
Da hast du studiert?
Ja, da gab es so ein, für die talentiertesten Schüler Frankens, gab es da so ein Programm irgendwie, dass man dann mal so ein Probestudium kriegt. Und dann waren wir ein paar Wochen in Bayreuth, was ich total geil fand.
Voll, ja.
Ich habe es geliebt.
Und Kumpel von mir hat das auch gemacht. Er hat Mathe studiert dann in der Schulzeit, so am Ende, ich glaube 10. Klasse oder sowas war das, 9., 10. Klasse, wo er dann nochmal, keine Ahnung, ein oder zwei Semester Mathe belegt hat zusätzlich.
Ja. Also es war super für mich, um mal näher zu detaillieren, was ich eigentlich machen will. Ich habe gesagt, ich komme so aus einer Arbeiterfamilie und meine Mutter ist so ein Workaholic gewesen, 3 Jobs, hat 2 kleine Jungs gehabt ohne einen Partner, hat sie durchgeboxt. Und sie hat gemeint, du musst gleich in die Arbeit reinkommen, musst rausfinden, was du magst. Und ich habe jede Ferien immer irgendein Praktikum gemacht. Ich habe auch alles mal abgekrasst.
Also
Druckmaschinen, Chemieunternehmen, Barkeeper, Selbstbedienungsservice, Steuerberater, irgendwie Akten ablegen. Also da habe ich gehasst. da war auch der Chef ist in der 2. Woche mal zu mir gekommen, hat gemeint, ich soll mir nicht so sehr anmerken lassen, wie sehr ich den Job nicht leiden kann.
Ach so, transparent war das.
Ja, absolut. Das war überhaupt nichts für mich. Da vielleicht kam das so sehr früh schon mein Ärgernis zu uneffizienten, standardisierten Prozessen, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind. Das irgendwie Sachen im A4-Ordner abzulegen, das hat bei mir überhaupt gar keinen Sinn mehr gemacht im Alter, irgendwie für mich persönlich. Und das Physikstudium damals, das hat mich echt gereizt. Da hatte ich echt Bock drauf. Ich habe so schon war immer stark in Mathe und Physik und wusste, dass ich mochte, aber ich wusste noch nicht, was ich da irgendwie thematisch machen will. Das war bei Reut, das war gut. Und dann habe ich dann statt in Bayreuth in Würzburg studiert, einfach weil ich erst dachte, ich kann es mir nicht leisten, irgendwo anders hinzugehen. Dann habe ich noch bei Haribo gearbeitet, habe Gummibärchen zusammengemischt und mir da Geld verdient.
Hat man das mit per Hand gemacht, Gummibärchen zusammenmischen?
Ja, da gibt es so eine Küche, da mischst du dann halt Zucker, Farbe, Stärke und die verschiedenen Geschmäcker dann zusammen.
Ach so.
Und dann wird das abgepumpt und dann kommt es in diese großen Produktionsanlagen, wo das dann in diese Maisstärke, in die Form dann reingespritzt wird. Das habe ich gemacht, um ehrlicherweise zu sagen, wegen Geld.
Ja, klar.
Der Job war, also der war schon echt hardcore. Also es war auch, ich habe die ersten zwei Tage am Fließband gesessen, da durfte ich zusammenklebende Gummibärchen raussortieren nach der Trommel. Ja, auch, ja. Also weißt Essen war erlaubt, ausdrücklich erlaubt, weil wirklich? Wenn du zwei Tage isst, isst du dein ganzes Leben lang keine Gummibärchen mehr, weil du einfach gesättigt bist. Das war echt so, die haben das nicht verboten und haben echt gesagt, isst die Gummibärchen, weil die wussten, nach zwei Tagen isst du keine mehr.
Klar.
Und da habe ich am zweiten Tag, war ich komplett bescheuert im Kopf. Also da habe ich gemerkt, wie das Fließband dann steht und ich mich vom körperlich wegbewege, obwohl es genau umgekehrt war. Also weil der Kopf einfach nur auf dieses Fließband die ganze Zeit starrt.
So.
Und dann war ich komplett schwindelig und habe gedacht so, boah, nee, ich kann das nicht, ey, ich kann das nicht. Und da bin ich dann zum Schichtleiter gegangen und habe gemeint so, boah, ich mache jeden anderen Job, ich gebe mir irgendwas, aber in dem Fließband kann ich nicht sitzen, das macht mich wahnsinnig. Und da habe ich gemeint, ja, normalerweise auch mal eine Konditorausbildung. Das ist eigentlich dem Praktikanten oder diesen Sommerschüler aus Leuten, die da helfen, nicht vergönnt, das zu machen. Ich meine so, pass auf, ich lasse mir eine Küche. Das mal hier Gummibärchen zusammenmischen und Frösche, also ein bisschen Schaum zusammenmischen. Da gab es die Schaumschläger. Das war der Name von Leuten, die den Schaum für die Gummibärchen zusammengemischt haben. Und habe mich nicht dumm angestellt. Und da durfte ich das machen für den Rest des Praktikums. War eine Ehre, weil niemand anderes durfte rein. Eine Ehre, Gummibärchen dazu machen. Und ja, trotzdem hart, zwei Schichtbetrieb, immer 10 oder ja, meistens 11 oder 12 Stunden am Stück. Bei brutaler Hitze, die hatten halt noch Altindustrie, das war im Bernschmidt bei Kitzingen da in der Nähe, falls du das kennst.
Nee,
ist
auch nichts.
Und da waren im Sommer 45 Grad in der Küche, war ordentlich warm.
Und, ja, also Fließbandarbeit, Bandarbeit ist schon echt hart, gell? Ja. Also ich habe zweimal in der Audi gearbeitet. Einmal in der Lackiererei und einmal beim Sicherheitsgurt.
Mhm.
Und das ist echt, da weißt du dann zu schätzen, wenn du einen Job hast, der nicht jeden Tag 1:1 den gleichen Handgriff mit sich bringt.
Ja, ja. Ja, wo du halt einfach ein bisschen mental Anspruch hast, da
irgendwas zu machen.
Und das habe ich dann im Studium zum Glück hingekriegt, dann schnell einen Werkstudentenjob gekriegt, um dann halt an der Uni selber, da gab es so ein angegliedertes Unternehmen, das viel Arbeit für Ständen angeboten hat. Und da hat man dann auch gut verdient. Also nicht so gut wie in der Industrie, aber gut verdient. Und hast halt auch Sachen gemacht, die dich beruflich weiterbringen und die halt auch mental anspruchsvoll waren. Das hat Spaß gemacht. Da bin ich dann weggekommen von diesen, ich mache ein paar Jobs, um rauszufinden, was ich überhaupt mag. Das war mehr während der Schulzeit, ja, und ein Abi noch. Und einfach Kohle zu verdienen, um irgendwie auf eigenen Beinen zu stehen, hinzu, ich mache was Purpose-Driven, was mir auch was bringt irgendwie. Aber da bin ich schon einen Schritt weiter. Ich habe mich erst in Würzburg studiert, habe das aber abgebrochen, weil ich im zweiten Semester gemerkt habe, boah, das ist ja extrem breit. Also wenn du, also Physik studieren ist oder Mathematik auch, ist eigentlich wie Schule 2.0, geht in der Theorie weiter, aber nicht wirklich praxisorientiert. Und das fand ich extrem langweilig. Im zweiten Semester sind dann von Stuttgart, von der Universität aus Feigen, Luft- und Raumfahrtingenieure rübergekommen. Die haben gemeint, ja, sie wollen jetzt was Einfacheres studieren und gehen jetzt von Luft- und Raumfahrt weg und studieren jetzt Physik. Und ich so, what? Physik ist mal klar das schwere Studium hier irgendwie. Und ich wusste nicht, dass man Luft- und Raumfahrt studieren kann. Also es war mir nicht klar, dass das ein Ingenieursstudium ist.
Und das war auch noch vor Zeiten, wo man das Internet so richtig hart genutzt hat, oder?
Ja, da gab es diese Bücher noch, wo du durchwälzen konntest, welche Uni welches Studiumfach anbietet.
Ach, das ist ja irre. Das ist wie wenn du durch die Bibel einmal durchgehst und hier irgendwie genau den richtigen Studiengang für dich finden musst.
Musst du der Generation mal erzählen, dass du nicht mit Internet Google
guckst,
was die Uni anbietet. Na, crazy, crazy. Ist auch jetzt für mich so schwer vorstellbar im Rückblick. Ja, und dann bin ich auf Luft- und Raumfahrt gekommen. Und da habe ich mich auch in Stuttgart eingeschrieben. Und er wusste, dass man es auch in Dresden und in München studieren kann, aber hatte nicht so, ich wollte nicht nach München, jetzt bin ich in München, weil es mir damals zu spießig war, wenn ich da war, ich wollte da nicht hin.
Gleiche Story.
Ich habe München, muss ich auch sagen, in den letzten Jahren erst nochmal für mich so ein bisschen wiederentdeckt, weil was ich rausgefunden habe, ist, du musst dich in dieser Stadt so ein bisschen auskennen und musst so ein bisschen weg vom Mainstream, damit es auch cool ist. Und dann ist es auch wirklich cool.
Absolut. Ja. Kann man nicht später ein bisschen erzählen. Du musst da ein paar Techno-Kollektive kennen und so ein bisschen die richtigen Läden im Bahnwetter Tier. kannst du hier echt Spaß haben.
Das
geht schon was gut.
Das ist echt cool, was,
Aber für den Average-Touristen, der hier mal nach München kommt und irgendwo hin will, bist du lost. Lernst du in irgendeinem R&B, okay, nichts gegen R&B, aber lernst du irgendeinen Laden, der vielleicht nicht so dir das richtige richtiges Bild von München eigentlich gibt, was hier los ist. Ja, wollte nach München und dann zwei von meinen, das ist ja nicht Kommilitonen, sondern Klassenkameraden. Die haben sich in Dresden eingeschrieben für Wirtschaft und Ingenieure und gemeint, hey, komm mal rum, ey, Dresden ist eine geile Stadt, muss mal Party und hier kann man auch Luft und Raum verschieben, vielleicht ist was für dich. So, ja, eigentlich nicht deswegen, aber Party komme ich rum.
Und günstig wohnen.
Und günstig wohnen, ja. Und bin dann hingegangen. Oh, habe ich super mega in diesen zwei Wochen, wie ich da war, drin. Also eigentlich waren nur fünf Tage geplant, habe mich super in die Stadt verliebt, in Party, was da los war, einfach Hammer. Dann habe ich dann einen Tag, bevor das Studium losgeht, eingeschrieben, was auch der letzte Tag, musste halt echt nochmal zu diesem Studienreferat irgendwo hin persönlich vorstellen. Das ist in der Zoll irgendwie so kurzfristig, war eigentlich nicht mehr möglich, mich da einzuschreiben. Und dann so, ja, okay, können wir machen. Und dann habe ich auch die erste Vorlesung noch verpasst, weil ich noch keine Immatrikulationsunterlagen, nichts hatte irgendwie. Und bin dann da so reingestolpert in das Studium irgendwie, war ein bisschen rough. Aber war die richtige Entscheidung, muss ich sagen. War eine total geniale Zeit. Es war wirklich in Dresden nochmal, die meisten, die jetzt studieren, haben ja so ein Power-Studium irgendwie. Das ist ja Bachelor-Master. Ich habe ja auch Bachelor-Master in Würzburg studiert, dann Diplom in Dresden. Und die meisten Studenten sind ja Powerprogramm. Mega viel reinpauken, Klausurenphase und kompletter Fokus auf Schule. Und wenn ich halt die ganzen zu meinem Bruder oder meine Stiefschwester irgendwie spreche, wie die ins Studium reinballern, da ist es nicht mehr dieses Selbstfindung. Wer bin ich, was will ich? Irgendwie, du hast ja gar nicht mehr so die Zeit. Du bist da sehr in diesem Powerprogramm drin, wo du dich deine Persönlichkeit stark entwickelt oder so viel Freiraum hast, wie ich das da tatsächlich hatte oder erlebt habe. Also ich hatte wirklich unglaublich viel Zeit im Studium, mich selber auch so ein bisschen zu finden und rauszufinden, was ich will. Und das hat die Möglichkeit auch Dresden echt gegeben.
Woran glaubst du, liegt es, dass es jetzt so anders geworden ist? Also weil ich bei mir war es, beziehungsweise ich kann gar nicht sagen, bei mir war es ähnlich wie bei deiner Stiefschwester oder deinem Bruder. Ja. Ich habe ein Fernstudium gemacht und habe komplett remote quasi studiert. Aber deshalb, ich hatte dieses Selbstfindungsding anders wahrscheinlich, weil du ja, wenn du vor Ort studierst, halt einfach dich den Austausch mit den Kommilitonen hast. Alleine das, was du erzählt hast, da kamen die Luftfahrtstudenten. Ja. Hätte ich einfach nicht gehabt. Deshalb, woran glaubst du, liegt es, dass es anders geworden ist?
Ja. Ich würde mal sagen, erstes Argument wäre definitiv die Konkurrenz. Das heißt, du musst einfach als wenn du Absolvent bist, aus dem Studium raus bist, musst du mittlerweile gegenüber anderen Universitäten, anderen Ländern antreten, die entsprechend in ihre Studenten investieren und entsprechend das Studienprogramm so auslegen, dass du möglichst stark aufgestellt bist. Und was sich definitiv geändert hat vom Bachelor-Master-Programm ist, dass gegenüber Diplom, dass inhaltlich viel mehr reingepackt wird in eine kürzere Zeit. Also das habe ich Bachelor gegen Vordiplom, was ich da kenne, Maschinenbau war das, ist in einem Bachelorprogramm viel mehr drin. Und es ist viel stressiger auch. Also das System, du bist im Diplom relativ entspannt. Das heißt, du kannst, egal welchen Abschlussnote du jetzt in deinem Vordiplom hast, mit Sicherheit sagen, du kannst dann quasi in das Hauptstudium reingehen. Beim Bachelor-Master-System musst du dich zum Beispiel anstrengen, unter den besten Whatever-Prozent zu sein, dass du auch die Möglichkeit ja noch offen hast, dein Master zu machen, wo du hin willst. Wenn du an der Uni selber bleibst, das ist natürlich ein bisschen anders, als wenn du nochmal in eine andere Uni gehen willst. Aber die gesagt haben, ich will einen Bachelor hier in der Uni machen und einen Master in der Spezialisierung woanders, die musst du dich halt super anstrengen, damit die halt eine bessere Abschlussnote hat, um da reinzukommen. Ja. Das sind so ein bisschen die Aspekte. Ja, und da kommen noch, ich war zum Beispiel BAföG-Student, sonst ich hätte ohne BAföG nicht studieren können. Und Da kommt ja auch die Challenge dazu, dass du eine entsprechende Abschlussnote halt haben musst und entsprechend deine Studien abschließen musst, dass du weiter BAföG kriegst. Das ist auch noch sehr viel Druck für die Leute, dass das überhaupt finanziell möglich ist. Ich denke, das ist einer der Hauptgründe, warum das Studium schon härter geworden ist im Vergleich zu vorher. Und
gleichzeitig studieren aber auch deutlich mehr Leute als früher.
Ja.
Also eigentlich komisch dann, oder?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich zu dem, was jetzt die Work-Life-Balance-Message von der sogenannten, ich glaube, an diese Generation Pauschalisierung überhaupt nicht dran finde, ist furchtbar. Nehmen wir das jetzt mal kurz her mit dieser Generation Set, die immer sagt, wir wollen mehr Life als Work in der Balance drin haben. Passt jetzt vielleicht eigentlich gar nicht so dazu. Aber was ich mitbekomme an den Leuten, die jetzt so ein bisschen Studium drin sind, da gibt es wenige, die packen es irgendwie in Erasmus reinzukommen oder in ein anderes Land, um da ein bisschen in die Selbstfindung reinzukriegen, um die Welt zu reisen, was hinzukriegen. Aber das Große ist so ein bisschen dieser Standardprozess, das ist sehr, sehr gestresst. Also das ist zumindest die Studenten, die ich interviewt habe im Hiring-Prozess in den letzten Jahren bei Lilium, die waren alle so ein bisschen, gehe ich jetzt in die Karriere rein, mache ich meinen Job oder mache noch eine Pause und reise so ein bisschen die Welt und lerne noch so ein bisschen kennen, was ich eigentlich machen will. Und das war vice versa und nicht zusammen irgendwie. Und die hatten das noch nicht hinter sich. Und das war so ein bisschen ein Punkt, was ich gelernt habe. Die wollten da unglaublich schnell in ihrem Studium sein und unglaublich gut, damit sie eine Chance haben, in der Wirtschaft nach oben zu kommen. Und das mag natürlich, also ist dann, da würde ich jetzt zum zweiten Argument kommen. Und das zweite Argument ist, es geht zu diesem Internet schnell definierten Begriff High Performer. Ich will zu den High Performer gehören und ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass die auch unsere Generation relativ schnell die ersten Karriereschritte machen will, um aus diesem Einheitstrott rauszukommen, um da hinzukommen, ich gehöre zu den 0,01% Leuten, ne? Weil du gehörst ja schon, wenn du Studienabschluss hast und dann einen Job reinkommst, gehörst du ja schon zu den wenigen Prozent unserer Gesellschaft, die dazu gehören und die wollen halt noch in den Pool da von ein paar 10.000 halt schnell reinkommen, unter der Denkweise, dass man es dann vielleicht geschafft hat, wenn man dann die ersten 4 Jahre gleich Manager geworden ist und dann hat man die Welt offen. Und die machen sich unglaublichen Stress und machen extreme Abstriche zu dem, was Leben halt auch noch so zu bieten hat neben Arbeit. Das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung. Deswegen denke ich, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, heutzutage Work-Life-Balance zu machen, wegen dem Druck. Weil du weltweit halt quasi jeden anderen Studenten mittlerweile als Konkurrenz hast. Das ist so das eine. Den Druck, den die Leute sich selber machen, also wirklich erfolgreich zu werden, was auch gesellschaftlich heutzutage fast Pflicht ist, weil niemand kann sich mehr mit einem normalen Average-Gehalt ein Haus leisten zu bauen, in einer Großstadt schon gar nicht. Deswegen ist da so ein Druck da, erfolgreich im Job zu sein. Und das dritte Argument ist natürlich lokal. Also wo hältst du dich auf? Ist es kulturell in dem Umfeld, in dem du studierst, ein interessant einfach von der Stadt, wie die Politik dort tickt, dich darin zu unterstützen, irgendwie auch neben dem Studium oder neben der Arbeit irgendwie noch was anzubieten. Und das war in Dresden gegeben. Also in Dresden war sehr, sehr kulturreich und das fand ich super. Also Dresden, würde ich sagen, ist ich würde mal sagen, von der Mentalität her und von der Natur her, was es zu bieten hat, ist es sehr ähnlich zu München tatsächlich. Aber hat halt beileibe nicht einfach die Industrie und die wirtschaftliche Stärke, die es halt auf jeden Fall hier in München gibt. Deswegen ist halt für die Karrierefindung Dresden halt schwierig. Aber für ein Studium, also ich war in vielen Städten, kann es super empfehlen. Also zumindest als Basis und dann natürlich noch in andere Länder zu gehen, andere Städte anzuschauen. Aber ich fand es spitze. Also ich würde es jedem empfehlen. Und ich habe nie gemisst, irgendwo in einer anderen Stadt vielleicht hätte studieren können.
Ja, ich glaube auch, dass sich in Zukunft, ich kann mir gut vorstellen, dass in Zukunft sich die Städte insofern anders entwickeln werden, dass es gar nicht mehr unbedingt notwendig ist, dass du die die großen Player oder also die großen Firmen aus der Industrie vor Ort hast, sondern dass in Zukunft wichtig wird, für die Städte attraktiv für die Einwohner zu sein, damit die dann dorthin gehen, zum einen Firmengründungen dort dann eben stattfinden, weil du dir leichter tust, Personal zu gewinnen vor Ort. Zum anderen aber auch, weil es mehr Remote-Jobs geben wird und die dann sagen, wo kann ich günstig, aber mit einem geilen Life, das mir dann noch zur Verfügung steht, sein. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Dresden, also ich meine, das hat sich ja eh schon verändert in den letzten Jahren, Dresden und Leipzig beides eigentlich, ist nochmal deutlich teurer geworden. Das sind auch, ich glaube, BMW hat auch seine, oder ein paar von den Produktionsstätten, ich glaube Motorrad, oder die Motorradentwicklung, glaube ich, haben sie dorthin verlagert, nach Leipzig.
Ja, kann sein. Ich wusste, dass der i3 auf jeden Fall da war, super lange, aber Motorrad weiß ich nicht genau.
Ja, also, auf jeden Fall ist
die Motorradfahrer.
Aber mehr Industrie geht auf jeden Fall auch dorthin. Von dem her kann ich mir gut vorstellen, fast forward irgendwie 10, 20, 30 Jahre, dass sich da nochmal gut was tun wird.
Ja, bin ich dabei. Was wichtig bei dem Thema ist, was ich hier auch immer wieder als Argument für München habe, warum die Leute hier gehen und nicht vielleicht nach Berlin oder so oder eine andere Stadt, ist das Clustering von Unternehmen momentan noch einfach, weil du sagen kannst, okay, ich gehe jetzt zu dem Unternehmen hin, weil Grundarzt 1, 2, 3, mag für Karriere sein, Gehalt sein, Selbstfindung, inhaltlich will ich genau das machen, whatever, Family. Du hast halt hier in München die Möglichkeit, falls es nicht passen sollte, weil du feststellst, der Job passt halt nicht irgendwie, wo ich in einem Unternehmen bist, 3, 4, 5 andere Optionen, wo du halt auch hingehen kannst, wo du thematisch ähnlichen Job machst. Und da ist halt so der erste Dominostein, der da immer umgeschmissen werden muss und sagen, ein Unternehmen wandert dahin und dann wandern halt noch mehr Unternehmen.
Ja. Yeah.
Da ist die Startup-Szene, mischt das die Karten da jetzt gerade ein bisschen neu, ne? Weil da kommen sehr schnell kleine Unternehmen hoch, die dann viele Jobs anbieten können. Das mögen unter 100 sein, aber viele auch bis zu 1000 schnell Jobs anbieten. Und wenn das eine dann da mal groß geworden ist, dann zieht das halt immer noch mehr Startups an und dann kann sich viel entwickeln. Daher bin ich gespannt so in den nächsten Jahren, was die Startup-Szene da so ein bisschen ändert.
Ja, bin ich auch gespannt. Du bist der Söder spricht ja auch immer vom Silicon Isar, weiß es nicht.
Nee, wie heißt es? Nicht Rocket Valley, Space Valley oder sowas heißt es, glaube ich.
Silicon Valley,
ach so. Ja, Silicon Valley ist in Kalifornien.
Ja, genau.
Wir sind irgendwie so das Space Valley, glaube ich.
Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Irgend sowas. Also auf jeden Fall das Silicon Valley Bayerns oder Deutschland, so betitelt er es zumindest immer so ein bisschen.
Ich weiß, was Aerospace Valley. Ich muss ja auf jeden Fall nochmal nachschauen, was du ansprichst. Fand ich gut. Also Laptop und Leberhosen ist ja so ein bisschen die Agenda. Ist kein Scherz, das heißt wirklich so. Laptop und Lederhose in München. Ich war in so einem Programm mit israelischen Delegationen und dann war so ein bisschen die Frage von den Israelis, gibt es hier überhaupt ein länderübergreifendes, staatübergreifendes Programm, wie man in die Zukunft gehen will? Und dann hieß es so, es gibt nichts. Und dann so, nee, es gibt was. Laptop und Lederhose ist so der Leitspruch. Und dahinter steckt natürlich viel. Das ist einfach Tradition und Zukunft, Technologie zusammenführen. Und ist vielleicht nicht mehr so bekannt, dieser Spruch. Aber damals gab es Video, wie die Leute halt im Englischen Garten, das ist ja Studententreffpunkt oder also Jugendtreffpunkt schlechthin im Englischen Garten am Eisbach, wo auch surfen kann. Der Treffpunkt, da war damals das Video mit Laptop und Lederhosen.
Okay.
Das Programm. Das müsste vielleicht mal wieder ein bisschen aufgelebt werden, um für in die jüngere Generation in den Kopf reinzukommen. Aber gibt es schon eine Agenda und man, ich meine, das ist halt schon, deswegen bin ich auch hier mit meinem Startup, weil München das halt anbietet, ja, wirklich hier technologisch wachsen zu können mit Zukunftssupport.
Mega, finde ich sau wichtig, vor allem, weil ja unsere aktuellen Industriezweige, ich sag mal Fahrzeug, lass uns einfach nur beim Fahrzeug bleiben, weil ich da jetzt so ein bisschen vom Lutz im vorletzten Podcast mitbekommen habe, dass die gerade schon auch hart strugglen mit dem chinesischen Markt. Deshalb glaube ich, ist es echt umso wichtiger, dass dann viele Ideen umgesetzt werden können in Form von Startups. Manche werden scheitern, manche werden erfolgreich werden, aber irgendwie musst du es ja machen, damit du als Industrienation trotzdem weiterhin konkurrenzfähig bleibst am globalen Markt. Also es ist ja nicht nur bei Studenten so, das ist ja eigentlich mit der gesamten Wirtschaft so, dass du immer im internationalen Markt jetzt konkurrierst.
Richtig,
ja. Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet von deinem Werdegang.
Ich habe so lange in Stationen erzählt, an die ich mich jetzt gerade gerne wieder zurückerinnere, gar nicht mehr viel in der Vergangenheit viel drüber geredet. Aber genau, wir sind im Studium stehen geblieben, ne? Selbstfindung, Lebensfindung, war super, viel rumgekommen, ich habe tolle Freunde halt auch eben gehabt, denen ich da sehr dankbar bin, dass sie mich auch viel mit rumgenommen haben, auch immer wieder in München gelandet, bei Freunden halt aus der Schulzeit, wo wir hier auf Konzerten waren, Muse-Konzerte oder irgendwelchen Festivals, ich komme so ein bisschen aus der Alternative Rock, ich hatte auch lange Haare früher, kann man sich gar nicht vorstellen. Meine Verlobte aktuell sagt auch immer so, du mit langen Haaren, Katastrophe, kann ich gar nicht vorstellen. Aber er hat lange Haare früher gehabt und komme eigentlich so aus der Richtung, Liebe ist immer noch, also höre sehr gerne Rock, Alternative Rock, bisschen Metal. Und bin aber dann eigentlich ins Elektronische abgetaucht. Also so mit 18, 19 war erst so die ersten Hauspartys mal eingekommen. Und ja, wieder zurückzukommen, von Dresden die Basis, so ein bisschen Welterkunde, ein bisschen in der Schweiz gewesen und dann war die Frage, in welchen Job geht's rein? Habe dann damals Diplomarbeit bei Rolls-Royce angeboten bekommen in Berlin für Flugzeugtriebwerke. Also nicht fürs Auto, sondern Flugzeugtriebwerke. Und Rolls-Royce war damals, ist vielleicht jetzt auch noch schwer zu sagen, aber damals war das so das Nonplusultra im Flugzeugtriebwerksbau. Also da gibt es halt noch General Electric, Safran und andere, Pratt & Whitney, die Flugzeugtriebwerke bauen. Und Rolls-Royce war halt das Nonplusultra eigentlich, wo man landen konnte. Und deswegen wollte ich da dann auch rein, weil ich sagte, okay, das Schwierigste, das Most Challenging zieht mich immer so ein bisschen an. Und deswegen wollte ich da rein. Und dann bei Rolls-Royce gelandet, bin dann gleich auch mal von diesen Unternehmenszyklen erwischt worden. Während meiner Diplomarbeit gab es eine Restrukturierung. Und da wurde mein Chef bei Rolls-Royce in eine andere Abteilung versetzt. Und der neue Chef von meiner Abteilung meinte thematisch von dem Thema, was ich gemacht habe, Kohlefaserantriebswellen entwickelt. Das wollte Rolls-Royce da gerade so neu integrieren. Ja, er hält von Kohlefaser nichts. Das ist nicht die Zukunft. Also war ich so voll abgewatscht, weil ich mich so, was ist das für eine Aussage irgendwie, das ist irgendwie zu sagen, wie jetzt momentan KI, glaubt da nicht dran, ist nichts, war damals so auf dem gleichen Level, als würdest du das sagen. Und er meinte, ja, die Stelle gibt es nicht mehr. Du hast jetzt nicht mehr, also es war, Entschuldigung, vergessen, es war halt, ich mache mal Diplomarbeit, dann hatte ich so mehr oder minder einen Job halt schon sicher, um bei Rolls-Royce dann Kohlefaserwellenreiter zu machen. Er meinte, er cancelt das jetzt alles weg, was mit Kohlefaser zu tun hat. Und du kannst dich gerne auf einen anderen Job bewerben. So, dann habe ich das einfach mal gemacht. Da will ich auch mich auf irgendwas bei Rolls-Royce beworben. Design-Jobs hat alles nicht gepasst, weil ich weder das Wissen im Bereich hatte, noch irgendwie hatte ich großartig Bock eigentlich auf die Stellen. Bis ich dann wieder bei Kohlefaser, Bypass-Tax, so ein anderes Element vom Triebwerk gelandet bin. Das hat wieder gepasst und da bin ich bei Rolls-Royce gelandet. Und so bin ich da durchgegangen, 5 Jahre Rolls-Royce gemacht. Darum viele, also Rolls-Royce ist unglaublich gut gewesen, was Fortbildung angeht, ganz viele Trainings. Da war wirklich sehr viel Wert drauf gelegen, die Leute weiterhin zu entwickeln. Mhm. Management-Trainings gehabt. Und dann habe ich einen ganz tollen Menschen dort kennengelernt, die Sandra Robel. Die war Manager vom Test, war eigentlich Health and Safety-Beauftragte, aber das Testmanagement bei Rolls-Royce gemacht. Und die habe beim Mittagessen mal zu mir gemeint, sie hat ein paar Stellen offen, würde ich mich nicht dafür interessieren. Dann habe ich halt Testingenieur gesehen, so, ja, Testingenieur kann ich mir vorstellen, das habe ich auch im Studio so ein bisschen gemacht. Dann meinte sie, das war Quatschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du wärst super als Testmanager. Gar keine Ahnung vom Management, ich habe mal einen so einen Kurs gemacht irgendwie, dann vom Typ passt du da super dafür, irgendwie. Ich habe da irgendwie das Gefühl, du passt super rein. Hat sie mich überzeugt, mich dafür zu bewerben. Aus nichts, kein BWL-Hintergrund, gar nichts. In meinem Studium gab es ein Fach, das hieß BWL, muss man vorstellen.
Einfach.
Ein Fach, das hieß BWL, so viel hatte ich mit BWL zu tun. Im Luft- und Raumfahrtstudium, also ein Fach mit BWL. Und das hat überhaupt nichts mit BWL irgendwie so zu tun gehabt, ehrlich gesagt. Und da gar keine Ahnung davon, vom Management grundsätzlich gehabt. Und es hat aber super gepasst, einfach vom Naturell her, Leute zu managen, zu koordinieren, zu priorisieren und so weiter. Und ich bin da mit wehenden Fahnen durch diesen Assessment-Prozess, 5 Interviews durchgegangen, waren alle super happy und ich war vor allem super happy, dass ich da komplett weggegangen bin von meinem Berechnungsingenieursjob zum Managementjob. Und das habe ich dann 3 Jahre gemacht, total geliebt, neue Programme Ultra-Fan-Projekt bei Rolls-Royce mitgemacht. Das war ein total geiles Projekt, hat super viel Spaß gemacht. Und dann kam so ein bisschen der, nach 5 Jahren so ein bisschen der, hat mich so ein bisschen wieder meine ursprüngliche Intention, warum ich Luft- und Raumfahrt studiert habe, eingeholt, wegen dem Impact auf Gesellschaft, auf Technologie, was verändern wollen. Und das war schon toll bei Rolls-Royce, aber am Ende hat man halt meistens irgendwie 1%, 2% Wirkungsgrad verbessert von so einem Flugzeugtriebwerk, hat ein bisschen die Abgase CO2, NOx reduziert, ein bisschen Range erhöht und so weiter. Aber, und das Gewicht natürlich auch reduziert. Aber das war halt nicht so der Schlüsselmoment, wo jetzt was ganz Neues irgendwie technologisch passiert ist irgendwie, ja, und die Gesellschaft verändert hat. Und dann, da wollte ich wieder mehr hin und habe mich wieder umgeguckt. Und dann kam es halt schon diese Lufttaxis. Das war ja schon irgendwo in den Medien ab und zu drin. Da war halt Volocopter und Lilium. Und in dem Jahr, wo ich für mich entschlossen habe, dass ich was anderes machen will, war ganz groß in den Medien, dass Lilium da irgendwie 10 oder 20 Millionen geraced hat. Und dann habe ich so, oh, jetzt kann man die ernst nehmen. Jetzt ist es nicht mehr so ein kleines Startup, sondern die haben jetzt da echt Geld, damit kann man was anfangen. Und das war es aber. Mehr ist nicht passiert von meiner Seite. Und habe mir das einfach weiterhin angeschaut. Und dann hat der Programmmanager, mit dem ich dauernd zusammengearbeitet, den ich sehr geschätzt habe, der Andrew Welling, der hat gesagt, er kündigt jetzt, und wir waren alle schockiert irgendwie, weil das war ein super genialer Mensch, den ich auch als Person super gerne mochte. Also geht, und dann habe ich ihn nie gefragt, weil jeder dachte, er geht jetzt irgendwie Riesenkonzern, irgendwie hohe Position, macht mega viel Geld, wird schon dahin. Und dann so nach 2 Wochen hat es mich dann doch interessiert und habe mir einfach geschrieben, wo bist du denn jetzt eigentlich? Und also, ja, ich bin bei Lilium. So, was ist nicht wahr? Du bist zu Lilium gegangen? Ohne Scheiß. Also ja, ist genial und ich finde das die Bombe und so und muss dir auch anschauen. Also boah, weiß nicht. Und dann so, hier, Head of Testing, schau dir das an. Die suchen jemanden, der das, was du jetzt gerade alles bei Rolls-Royce letzten Jahre gelernt hat, aufbauen kann, der das Know-how hat. Schau das mal an. Und dann war ich da gestanden. Also inhaltlich war das genau, was ich wollte. Viel schlechter bezahlt als Rolls-Royce. Aber Wahnsinnsperspektive. Und dann aber auch München, und ich war halt in Berlin. Das war halt, ja, ich hab Berlin geliebt. War schon ein ordentlicher Gegensatz. Und dann so, ja, aber eigentlich will ich das jetzt schon. Und dann bin ich da mal runtergeflogen. Damals Air Berlin, gab es die Strecke noch. Runtergeflogen zum Interview. Oh, hat mega gepasst. Also ich habe dann Sebastian Born im Interview gehabt, dann Lukas, den Leandro Begarella. Tolle Leute da schon im Interview getroffen, die auch meinen Weg begleitet haben nächsten Jahr. Und hat einfach alles gepasst. Und von beiden Seiten, und dann habe ich gesagt, mach das. Und dann bin ich zu Lilium. Damals waren wir, glaube ich, 30 oder so, 40 Mitarbeiter. Hat sich noch ein bisschen gezogen wegen Kündigungszeit bei Rolls-Royce. Ja. Und dann bin ich runtergezogen von Berlin nach München. Und dann Head of Component Test hieß das am Anfang. Also da damals da sind, müssen wir ein paar Komponenten testen, dann fliegen wir schon. Und sind schon am Markt, irgendwie 2019 oder 2020 oder so, und dann machen wir Geld, hat sich ein bisschen verspätet. Und dann haben wir so ein bisschen gelernt, alle zusammen. Ja, also nicht nur, ich konnte ja ein bisschen erklären, wie so Entwicklung von Testing funktioniert, dass das viel größer sein muss, als was jetzt planen und länger dauert. Aber ich auch von meiner Seite unglaublich viel gelernt. Und das war karrieretechnisch, würde ich sagen, ganz entscheidender Schritt. Und ein Schritt, den ich auch sehr gerne gemacht habe, weil meine Learning Curve, gibt es ja diesen Begriff, war nie so steil wie eigentlich jetzt bei Lilium. Ich habe nie so viel in einer kurzen Zeit gelernt.
Wie lange warst du jetzt bei Lilium?
4,5 Jahre.
4,5 Jahre. Crazy. Und jetzt bist du aber gegangen. Mhm. Also du hast dich jetzt offensichtlich selbstständig gemacht mit deinem Startup, aber was hat dich dazu bewogen, dann zu gehen?
Es waren, ich würde sagen, 2, 3 Argumente. Es war nicht so der eine Punkt, es kamen ein paar Sachen zusammen. Der erste Punkt war, wir haben unglaublich viel uns kulturell im Unternehmen immer geändert. Also am Anfang war das super Frisbee-Startup, Silicon Valley-Flair, was viel too much für mich war. Also ich konnte, also es war irgendwie, war befremdlich für mich, dass die Leute statt direkt nach dem Mittagessen Arbeit zu gehen und zu schuften und das Ding vorwärts zu bringen, da irgendwie Frisbee spielen irgendwie, obwohl ich da auch offen so eingestellt bin und die Leute auch Spaß haben sollen und so weiter. Das war für mich too much. Also dann gerne mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Tischkicker runter irgendwie nach der Arbeit irgendwie, aber so dieses total entspannt, das war für mich too much. Da sind wir dann Schritt bei Schritt dann wieder dahin gekommen, dass wir dann auch das ein bisschen reduziert haben und nicht zu offen waren. Das hat dann mehr zu mir gepasst, weil ich schon Fokus immer auf harte Arbeit hatte. Ich bin auch schon mehr so der Workaholic-Typ.
Von Mama gelernt.
Ja, touché. Und da dann hingegangen. Und dann kulturell haben wir dann einen Schritt für mich gemacht, der für mich total unverständlich war, wo ich auch total dagegen war und versucht habe, da zu vermitteln, dass wir es nicht machen, Richtung Großkonzern zu gehen. Da sind wir dann in dem letzten Jahr, in dem ich da war, Richtung Rolls-Royce und Airbus-Konzernstruktur gegangen, Matrixstruktur aufgebaut, Prozesse von Großunternehmen eingeführt und auch die kulturelle Philosophie. Also Boss on the top, do what I say. Don't speak up. Da ist so ein bisschen hingegangen und das kann ich halt von Rolls-Royce, ich bin auch mit klar gekommen, aber ich wusste halt, wie ineffizient es ist und wie viel Innovationskraft das, und das unterdrückt und wie viel Effizienz es unterdrückt. Und ich wusste, ich komme damit auch wieder klar, ich kann das auch wieder machen, kann da drin gut performen, aber ich wusste einfach, wie es besser geht. Das haben wir bei Lilium, ein liberales System eigentlich aufgebaut, was sehr gut funktioniert hat, wusste, wie es besser geht. Und ich wollte dahin einfach per Du nicht zurück, weil ich wusste, wie man es besser machen kann. Das ist für mich immer persönlich ein schwieriger Schritt, wenn man irgendwas macht, wo man weiß, wo man es machen muss oder soll, wo man weiß, dass es eigentlich schlechter ist. Das war so der erste Schritt von diesem Culture-Aspekt her, wo ich wusste, okay, das ist Step-by-Step in den nächsten Jahren. Das ist jetzt so ein Prozess, der noch ongoing ist, aber halt schon relativ finalisiert ist jetzt bei Lilium, dass man halt dieses Flow-Prinzip von oben nach unten aufbaut, wo von oben die Order kommt, die nach unten durchgespielt wird und das halt umgesetzt wird, aber gar nicht mehr sehr viel durch die Mitarbeiter getrieben ist.
Und stelle ich mir aber auch schwierig vor bei einem großen Unternehmen. Also Lilium hat ja inzwischen irgendwie 800 Mitarbeiter oder sowas, oder?
Ja, also wir waren mal 1000 und jetzt wieder auf 800.
Also es waren mal 1000 und jetzt wieder reduziert auf
800. Ja, das war halt diese Umstrukturierung, also die du musst da halt die Leute reinholen, die dazu passen. Und Lilium waren halt alle Leute, also nicht alle, aber der Großteil war halt liberal eingestellt, offen denkend, Open-Door-Philosophie. Ich helfe den Nächsten und ich bringe meine Argumente vor und spreche auf. Die waren ja total in Konflikt mit dieser Großkonzernstruktur, das umsetzt. Und die haben jetzt zum Großteil das Unternehmen verlassen. Das hieß, es war mal so ein Job, wo viele untergegangen sind und dann musstest du halt die Leute damit einstellen, mit der Mentalität halt wieder zu dem Unternehmen passen, die jetzt da sind. Das ist wieder hochgegangen.
Okay.
Gab so ein Turnaround die letzten 2 Jahre.
Okay.
Und ja, der Umschwung war halt hart, halt einfach. Und es ging auch sehr schnell. Also bei Lilium ging alles sehr schnell. Ich meine, ich habe mit Lukas angefangen als einzigen mit Testingenieur als Mitarbeiter und nach 3 Jahren oder 3,5 Jahren waren wir schon 60 in allein meiner Abteilung, also 60 Leute geleitet. Und in Lilium waren wir ja, wie gesagt, 30, 40 oder so im ersten Jahr und dann 1000 nach 4 Jahren. Also
schon abgefahren,
oder? Abgefahren. Und entsprechend waren halt eben alle Learning Curves, alle Veränderungen, ging immer ratz, ratz, fatz. Also deswegen war auch so eine kulturelle Änderung, ging es überbrachial schnell. Es war jetzt nicht irgendein Prozess über ein paar Jährchen oder so, sondern das ging innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten.
Wie siehst du da die Zukunft der Taxis? Also ich sage jetzt einfach Flugtaxis / Drohnen dazu. Ja. Wie weit sind wir davon noch entfernt, dass sie wirklich bei uns zum Einsatz kommen?
Jetzt machst du einen harten Cut zwischen, was war der Grund, warum ich zum Startup gekommen bin, zu
siehst du die Zukunft? Ja, weil du gerade sagst, du das ist gerade hingegangen zum Großkonzern. Deshalb stelle ich mir dann die Frage, okay, dann, also scheinbar hat es dann vielleicht auch die Änderung seitens Lilium gebraucht, um das endlich in Anführungszeichen auf den Markt zu bringen?
Ja, das war immer das Argument, was so rüberkam, dass wir hin Richtung Prozesse, Strukturen von so einem Großkonzern müssen, weil die Zertifizierung, die Regulierung angeblich so wäre, dass man diese Konzernstrukturen braucht, eine Matrixstruktur, dass man die Prozesse verfolgen muss und dass man dieses Schema nachverfolgen muss, wie es Großkonzerne eben zu machen, damit man mit der ASA, den Behörden zur Zulassung der FAA entsprechend kommunizieren kann und das überhaupt durchkriegt. Und dass man halt diese, diese Mentalität von diesem Konzern braucht, um ein Produkt überhaupt fertig zu bekommen. Es war immer so ein bisschen das Argument, dadurch, dass wir es aufsprechen können, andere Ideen einbringen können, uns nicht gut genug einfach darauf festlegen, nur eins jetzt fertig zu machen. Und das ist natürlich ein starkes Argument. Das habe ich aber nicht so gesehen. Aber das war einer der Treiber, wo man sagt, wir müssen diese Prozesse jetzt so oder diese Konzernstruktur, Philosophie, Kultur so ändern, damit wir liefern, ja, und damit wir das Geld effizient, was wir von Investoren kriegen, effizient nutzen, um ein Produkt zu entwickeln, das möglichst schnell dann im Markt kommt, um dann halt diese Flugtaxis zu ermöglichen. Das war so einer der Hauptargumente. Da habe ich aber sehr viele persönliche Argumente dagegen, dass man das nicht so machen müsste, um dahin zu kommen. Einfach schon alleine, weil ich sehr viele Unternehmen kenne, die eine Design-Organisation, Production-Organisation, Part 21, das sind so die Schlagwörter, ne? Die brauchst du, wenn du ein Produkt, ein Flugzeug, ein eVTOL entwickeln willst und produzieren willst, diese Zulassung brauchst du. Oder du kaufst dir Unternehmen ein, die das haben. Aber
wenn ja.
Und ich kenne einige, die das mit einem 5-Mann-Unternehmen aufgebaut haben, mit eigenen Prozessen, eigenen Strukturen und so weiter. Du brauchst nicht diese Großkonzernstruktur,
um
zu bekommen. Und das war auch immer so ein bisschen, aus welcher Richtung ich gekommen bin, wie man das mal anders machen kann, ohne das zu fliegen. Aber Lilium hat sich dafür entschieden, auf diesen traditionellen Weg zu setzen, weil man einfach schon weiß, der hat zum Erfolg geführt. Also es ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit dieser Philosophie das Produkt an den Markt bringt, ist natürlich höher, als was Neues auszuprobieren, wo das noch nicht so etabliert war. Und deswegen hat man eher auf das Etablierte gesetzt.
Okay. Und du hast jetzt entschlossen, du machst dich jetzt selbstständig und willst aber den traditionellen Weg verlassen und es trotzdem anders machen.
Genau. Ich mache, das war nicht so das einzige Argument, warum ich da jetzt weggegangen bin. Der zweite Treiber war eigentlich technologisch, was passiert denn in diesem unbemannten Space? Also Lilium, Rolls-Royce war alles so bemannte Space und da ist die Zertifizierung schon echt hart. Also was du da erfüllen musst, ist High-End. Also das ist wirklich, das braucht sehr smarte Leute, unglaubliche, geniale Ideen. Das ist wirklich unglaublich schwierig. Die Luftfahrtbranche ist nicht nur technologisch die schwierigste Branche, sondern auch von den Prozessen her. Also das, also da würde ich im Markt, ich würde das regulatorisch sogar schwieriger als Raumfahrt, weil du halt in deinem Umfeld halt hohe Sicherheiten brauchst, um das hinzugehen. Und in der Zeit, ich habe mir immer natürlich mir angeguckt, was passiert im unbemannten Space mit den Drohnen eigentlich. Die halt irgendwelche Güter transportieren oder Civilians oder andere Sachen machen, was passiert da? Und da habe ich nicht diese Technologiesprünge gesehen. Das waren immer noch irgendwie diese Papp-Spielzeug-Drohnen, die da halt jetzt dann auch wie die eVTOLs dann mit Tilt-Rotor oder Tilt-Wings, also das sind so kippende Rotoren, die ja so ein bisschen nachgemimt haben, was diese Hochtechnologie-eVTOLs machen. Aber da ist ja technologisch eigentlich nichts Großartiges Neues gewesen. Da waren keine neuesten Batterietechnologien. Die Motoren waren die Standardmotoren irgendwie aus China oder auch gibt auch europäische Märkte oder Unternehmen, wo die Standards an waren. Da war keine Hochtechnologie irgendwie drin. Ja, also, boah, ich habe bei Lilium ja Testzentren aufgebaut für Propulsion-Tests, also Antriebstesting, Elektromotor, also vom wirklich den Komponenten vom Elektromotor zum Gesamtsystem, Triebwerk. Bis integriert in die Flap, die komplette Struktur, alle Batterietechnologie zur Zelle, zum Modul, zum Pack, Elektronik, alles aufgebaut und jahrelang Forschung gemacht. Ich habe da tausende Batterien, haben wir da durch getestet, ganz viele Motoren, High-End-Technologie, von Software bis Hardware. Da habe ich, obwohl ich jetzt nicht der Entwicklungsingenieur war, aber als Testingenieur ja unglaublich viel gelernt, was funktioniert und was nicht und wo du unglaublich viel verbessern kannst. Und Lilium-Chat, damit er funktioniert, muss extrem high-end sein. Und so das Wissen, das war für mich auch sehr interessant, das halt in die unbemannte Luftfahrt reinzubringen. Ja, dass das geändert wird und dass man da alleine schon, also wenn ich das bestehende Produkt, was momentan irgendeins nehme von der Drohne und das ein bisschen mit der Technologieverbindung von Lilium, würde ich schon besser machen können. Alleine dafür, ohne irgendwas großartig zu ändern.
Ist da der Markt dafür da? für den unbemannten Bereich? Oder was wäre der Markt? Ich stelle die Frage vielleicht mal so.
Also meiner Meinung nach ja und sogar viel, viel, viel größer als der bemannte Markt. Sah auch McKinsey-Studien, wenn du dir mal reinziehst, Roland Berger oder wie sie alle heißen, die regelmäßig Studien machen zur Luft- und Raumfahrt und auch zu Urban Air Mobility, Advanced Air Mobility ist also der Oberbegriff für bemannte und unbemannte Luftfahrt. Die machen das, glaube ich, alle halbe Jahre kommen Studien raus, wie groß die Märkte sind und das Potenzial, also jetzt gibt es ja schon Drohnenmärkte, also es
ja.
Zum Beispiel, jetzt müssen wir mal die Zahlen gerade überlegen, ob das richtig ist. DJI ist ja der größte Drohnenhersteller aus China. Die haben 75% Marktanteil und die machen Milliarden Umsatz im Jahr. Ich glaube, es sind 5 Milliarden.
Das sind diese Drohnen, mit denen man filmen kann, ne?
Kleine. Alles Mögliche. Also es sind die Hobby-Drohnen, wo man genau. Halt zu Hause einfach aus Spaß rumfliegt, filmen kann beim Surfen. oder Bälle oder halt alles Mögliche machen kann. Ja. Und der Markt ist ja schon da. Und dann gibt es halt noch andere Sachen, Surveillance, also Beobachtung, wo man dann schaut, Gebäuderisse, Wärmebildaufnahmen, Stromnetze abtasten, Flugzeuginspektionen. Das sind so die Surveillance-Branche, aber auch halt natürlich Militärbereich, ja, Aufklärung.
Ja.
Und dann gibt es noch die Transportdrohnen, die jetzt so ein bisschen am Kommen sind. Die Transportdrohnen, die irgendwelche Güter von A nach B bringen. Und das ist der Markt, in den wir rein wollen. Weil der ist so am Kommen, der ist gerade am Durchbrechen. Und da kannst du ja unglaublich viel transportieren. Das könnten jetzt, wo wir jetzt am Anfang reingehen, wegen der Ticket Size, weil man da mit einem Flug schon viel, viel mehr verdienen kann als zum Beispiel mit einem anderen Case, das ist die Medizin. Transport, wenn man Laborproben, Schnellschnitte, Zito transportieren, die von einem Krankenhaus ein Labor müssen, die heutzutage, wenn es schnell gehen müssen, jetzt nicht der Average Case, wo man jetzt irgendwie mal, was weiß ich, Hautkrebsanalyse oder sowas macht, sondern wir reden davon von einem Tumor oder einem Krebs. Oder anderen Sachen, wo man schnell eine Probe ins Labor bringen muss, die werden heutzutage mit Blaulicht zum Labor gefahren, müssen da ratzfatz da sein.
Oh, wow.
Und die Labore haben dann Prio. Das sofort jetzt machen, innerhalb von einer Stunde muss das Ergebnis da sein, wieder zurück zum Krankenhaus digital geschoben werden. Und das sind Cases, die kann man super mit einer Drohne machen. Kann man, je nachdem, wo das Krankenhaus, das Labor ist, wie groß die Distanzen sind, wenn es eine Großstadt sind, viel, viel schneller und verlässlicher vor allem machen, als wenn da jetzt ein Krankenwagen oder ein Auto im Stadtverkehr feststeckt. Und das sind so die ersten Cases, wo wir reingehen können. Und natürlich dann auch den Medizintransport zwischen Apotheken und Krankenhäusern. Da wollen wir reingehen. Und dann gibt es unglaublich viele andere Cases. Transport von Paketen, Amazon-Paket, DHL-Paket, Transport von Essen, Trinken, Transport von Maschinenteilen für die Großindustrie, B2B, dass man halt eine Just-in-Time-Anlage was hinfährt.
Ich habe ja auch schon gedacht, weil ich gestern so ein bisschen drüber nachgedacht habe, stell dir vor, du hast irgendwie in der Region, keine Ahnung, sagen wir mal Kalifornien, hast du dann irgendwann deine 10.000 Flugdrohnen, die irgendwas transportieren und du stellst fest, irgendwo ist ein Waldbrand zum Beispiel, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass vielleicht irgendwie so ein Notfallknopf gibt, alle Drohnen alles liegen lassen, alle an einem bestimmten Ort, wo vielleicht Behälter sind, mit denen man easy Wasser aufsammeln kann. Mhm. 10.000 Drohnen ballern dann irgendwo in Richtung Waldbrand und dann wird der Waldbrand halt über diese Kette, die permanent Wasser irgendwie liefert, gelöscht.
Das finde ich heiß. Das ist eine Drohne in dieser Stadt, vereinigt euch, Ansatz.
Ja, genau.
So find ich cool. Das wäre so der Next Step, wenn dann die Drohnen dann für ein Notfallszenario quasi alle zusammenhelfen. Cooler Ansatz, ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja. Wäre sicher möglich. Für den, der seinen Schnellschnitt jetzt ins Krankenhaus bringen muss, vielleicht jetzt nicht so ideal. Die würde man vielleicht rausnehmen. Aber so die anderen, die jetzt gerade ein DHL-Paket irgendwie transportieren soll, für die könnte man dann auf jeden Fall mal rausnehmen und sowas nutzen. Coole
Idee. Wenn du sagst Transportdrohnen, ich habe gesehen, dass es den Cargo-Lifter hat es ja mal gegeben. Mhm. Der hat irgendwie 160 Tonnen Kapazität oder hätte er gehabt.
Aha.
Der ist irgendwann Ende Also ist, glaube ich, vor Anfang der 2000er, glaube ich, gegründet worden und den hat es dann 5 Jahre lang oder so gegeben. Warum hat es damals nicht funktioniert? Warum soll es jetzt funktionieren?
Ja, du siehst mich gerade grinsen, weil ich hatte, während ich mich bei Lido beworben hatte, noch an anderen Stelle für Supply Chain bei Rolls-Royce beworben gehabt, wofür ich auch die Zusage gekriegt habe, wo ich dann abgesagt habe wegen Lilium. Und bei einem ganz tollen Chef, den ich super mochte und ich hätte super gerne für ihn gearbeitet bei Rolls-Royce. Also wenn ich bei Rolls-Royce gewesen wäre, wäre ich definitiv zu ihm gegangen. Und dann neben meinem bisherigen Chef, der Christian Tiedemann darüber, der Jan Keller, super, super Chef gewesen, tolle Förderer gewesen, Mentoren, mochte ich super gerne. Die haben mich echt in der Care unterstützt. Und denen habe ich dann beigebracht, dass ich zu Lilium gehe. Und alle drei haben vom Cargolifter erzählt. Weil der Cargolifter ist ein sehr bekanntes Projekt in der Nähe von Berlin, weil es war in diesem Tropical Island, was jetzt dieses Tropical Island Schwimmbad war die Produktionshalle vom Cargolifter. Und damals, weiß gar nicht, war das Mitte 90er oder sowas, ne? Oder war das Anfang 2000? Ne?
Ich glaube, Anfang, aber vielleicht täusche ich mich gerade auch, die Zahlen gerade nicht im Kopf.
Ja, so sind wir nämlich alle gekommen. Ach, der Lilium, das ist ja so ein Träumereiprojekt. Es ist wieder Cargolifter. Da gehen jetzt die Leute runter, weil sie es toll finden. Und in 2 Jahren kommen sie angekrochen. Also, gleich die harten Bandagen. Angekrochen kommt ihr und fleht, um euren Job wieder zurückzuhaben. Ja? So haben die Leute mir das dann erzählt. Und die kannten halt das Cargolifter-Projekt, was halt schief gegangen ist. Ich denke, also ich weiß nicht im Detail, warum Cargolifter nicht gelaufen ist. Für mich war es nur ein Begriff, den man so ein bisschen mitgekriegt hat. Können jetzt viele Themen sein. Am Ende ist denen, glaube ich, das Geld ausgegangen. Aber warum ist denen das Geld ausgegangen? Da gibt es 1000 Millionen Gründe. Könnte technologisch sein, könnte Management sein, okay. Aber am Ende denke ich, sie waren ihrer Zeit zu sehr voraus. Es war nicht der richtige Zeitpunkt dafür, diesen Cargolifter am Markt zu bringen, weil jetzt zum Beispiel Google braucht ja jetzt auch so ein Zeppelin und will, es ist ein sehr, sehr verstörendes Video, wenn du das mal anschaust. Die stellen sich das vor, dass so ein großer Zeppelin über die Stadt schwebt, wo dann die in großen Massen die Pakete dran sind und von dort die Drohnen das verteilen. Und das erinnert dich so ein bisschen an andere Zeiten, wenn du dieses Video halt siehst, vor etwa 100 Jahren, die Zeppelin über die Stadt fliegen, da kriegst du Bange, das Video ist sehr, nicht so vorteilhaft gemacht. Das war immer so ein Ansatz von denen, den ich halt nicht für umsetzbar halte irgendwie. Aber es gibt wieder Unternehmen, die bauen auf Zeppelin einfach. Ja. Weil du halt Vorteile einfach durch die Effizienz hast, dass das einfach schon schwebt durch, jetzt nicht mehr Wasserstoff, sondern eine Gase in der Luft und kein Auftrieb brauchst.
Hoffentlich nicht Wasserstoff. Ja. Okay. Das ist so ein Punkt, auch wo du sagst, das sieht scary aus. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist, das Bild, das ich gerade im Kopf habe, das Szenario, wir sind irgendwann fast forward, 10 Jahre, wenn alles gut läuft und es also gut fürs Drohnen-Business läuft und es schweben über München, nehmen wir wieder die Zahl 10.000, es spielen 10.000 Drohnen über München und das ist ein riesengroßer Verkehr in der Luft. Ja. Ich stelle mir die Frage, ist das nicht blöd irgendwie für die Anwohner, ist es nicht super laut und super nervig, wenn dann, also man sieht es ja jetzt auch teilweise schon, wenn man irgendwo unterwegs ist als Tourist und auf einmal hörst du neben dir.
Ja, wenn du im Park irgendwie liegen willst, sondern
genau.
Ein bisschen Picknick machen willst oder ein bisschen dösen willst, und dann hörst du die Drohnen, die da rumhabern.
Ja.
Ja, richtig.
Weil du auch sagst, gesellschaftliche Verantwortung, das gehört für mich da so ein bisschen mit dazu.
Absolut. Die großen Themen, für die unbemannte Industrie ja wichtig sind, die gelöst werden müssen oder zum Teil eigentlich schon gelöst sind, aber die mal definiert wurden, sind Regulatorik, sind gesellschaftliche Akzeptanz, sind Business Cases, Finanzierung und Environmental, Nachhaltigkeit, also Umweltnachhaltigkeit. Und gesellschaftliche Akzeptanz, da gehen wir mal kurz drauf ein. Da ist halt das Thema, Drohnen haben ja verschiedene Verbesserungsmöglichkeiten gegenüber aktuellen Transporten. Ja, vorne ran ist also ein bisschen Zeit, das Argument. Das Zweite, was dann kommt, ist Customer Convenience, also dass es angenehmer sein soll, ein Paket von der Drohne geliefert zu bekommen. Dritte ist, dass es günstiger ist. Vierte ist, dass es nachhaltiger ist von der Umwelt. Und in diesem Environmental-Bereich, Nachhaltigkeit, nehmen wir mal die Customer Satisfaction aus, da kommt ja viele Faktoren, also einmal CO2-Austausch. Und ich nehme in dem Bereich, weil das ja um Umgebung geht, Umwelt, Lärmbelastung mit rein. Und ein großes Thema ist halt eben, die Drohnen werden sich sicherlich irgendwo bei 50, 60, 70 Dezibel aufhalten, ja, im besten Fall.
Gerade mit teurer Haltsperre ist auch ein Transportier.
Ja, ja, das ist ja auf Lautstärke von einem lauten Gespräch ungefähr, also 50, 60 Dezibel. Und viel leiser wird es nicht möglich sein, wenn du so ein offenes Propellersystem nimmst. Ja, also wenn du da die jetzt diese Quadcopter-Drohne, oder ich nenne es ja Multicopter, weil es egal ist, wie viele Propeller es sind, müssten mindestens drei sein. Gibt auch zwei tatsächlich auch. Oder halt 16 wie der Volocopter, oder haben sogar 18, ich weiß gar nicht. Wir haben sehr viele Propeller.
Ja.
Die sind relativ laut. Und die Lautstärke ist ja abhängig von der Frequenz, also der Drehzahl, mit der du die Propeller bewegst und wie viel Interferenz die Propeller gegeneinander haben. Diese offenen Propellerkonzepte, die werden sich in der Lautstärke bewegen. Und da ist halt dann die Frage, okay, kann man es leiser machen, technologisch, oder kann man sagen, wir sind in einem Bereich laut, wo es keinen kümmert, und in dem Bereich, wo es jemanden kümmert, nicht laut. Und der erste Punkt ist halt, kannst du beantworten, so wie wir es beim Apple Aviation machen, wir machen Ducted Fan, das heißt, wir machen Gehäuse und Propeller außenrum, der die Frequenzen aufnimmt, die auch unangenehm sind. Also diese hohen Frequenzen, die sie aufnimmt. Und wir am Ende eigentlich nur so ein, ich nehme mal den Propagandaspruch jetzt her, weil ich es echt dreist fand, Joby Aviation, der Ben Biberit, heißt er, CEO von Joby Aviation, US-eVTOL-Hersteller. Der hat sich ja mal hingestellt vor seinem eVTOL und hat da so ein Dezibelmeter gehabt, was nicht die genaueste Messtechnik ist, wenn er sowas macht. Und er stellt, man hört es von hier der Entfernung gar nicht mehr. Der war da irgendwie so weit weg im Hintergrund, hat dann halt behauptet, wie weit das weg wäre, 50 Meter oder sowas. Und er hat gemeint, es ist halt, unser Bräuner hört sich an wie Meeresrausch.
Okay.
Das ist low frequenz. Ja, und ist natürlich schwer Propaganda. Ja, aber wo man da hin will, es gibt ja auch dann den wie heißt er denn wieder? Mark Moore, ein Veteran oder einer der ersten, der diese eVTOL-Szene geprägt hat, auch den Begriff von der NASA schon raus, der sehr viele Projekte begleitet hat. Er hat das anscheinend Whisper Aerospace genannt oder Whisper Aero, irgendwie sowas, also Whisper Flüstern, weil es sehr leise machen. Wir wollen darüber kommen, dass sie halt sehr leise sind. Er macht auch ein Ducted Fan-System. Und technologisch kann man sehr viel machen, leise machen, aber es wird halt nie flüsternd sein. Also es wird halt immer, du wirst immer was hören. Und bin ich überzeugt davon. Lass mich gerne eines Besseren belehren, dass die Technologie, die es leise macht, übernehme ich sofort. es wird immer irgendeine Frequenz sein. Und die Frage ist halt, auf welche Frequenz machst du es? Und bei uns ist der Ansatz, wir wollen gerne niedere Frequenzen machen, weil das für Menschen angenehmer ist.
Ja.
Wir wollen eher so ein Brummen. Und deswegen gehen wir halt auf einen Ducted Fan-Ansatz mit einem großen Propeller, der langsamer dreht als die kleinen Drohnenpropeller, weil die müssen halt 20.000 RPM drehen und wir können halt irgendwo bei 10.000 oder noch weniger
RPM drehen.
Und das ist so der eine Schritt, Entschuldigung, wenn ich das noch zu Ende füge.
Alles gut.
Das ist der technologische. Und der andere ist eben, wo können wir laut sein, wo sollten wir leise sein? Leise sollten wir halt sein, wo die Menschen sind, also in der Nähe vom Fenster, in der Nähe von der Stadt einfach, wo die Leute sich aufhalten. Aber es kümmert ja keinen, wenn die Drohne 400 Meter über den Himmel, dass du es schon gar nicht mehr siehst, also mit dem Menschenauge, dadurch die Gegend haust und nicht mehr hörst.
Ja.
Also fast alle Drohnen, würde ich mal sagen, ab 100 bis 200 Meter Entfernung hörst du die eigentlich gar nicht mehr.
Okay.
Die gehen da im Straßenverkehr, im generellen Rauschen, Umgebungsrauschen dann einfach unter.
Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Also rein theoretisch kannst du ja auch über die Autobahnen alle lenken, dass sie dann da fliegen.
Genau, das ist also das Thema U-Space, Urban Space, also Flugverkehrregelungen im städtischen Umfeld, aber generell in den Ländern. Und da ist der Ansatz, dass man momentan den Drohnen Space in der Höhe, also vertikal, zwischen 100 und 400 Metern definiert und da den Großteil des Verkehrs ablaufen lässt und dann nur noch möglichst senkrecht runtergeht für den Delivery. Das schnell und das möglichst leise.
Oh.
Und auf der Höhe werden wir es überhaupt nicht mitbekommen. Also wir werden die eVTOLs mitbekommen natürlich, weil die sind groß. Ne? Die
ja.
sind 15 Meter Spannweite.
Wie sagst du da immer dazu? EV?
eVTOL, also E-V-T-O-L.
Okay.
Steht im Englischen für Electrical Vertical Takeoff and Landing.
Ah, okay.
Und da im Grunde sind alle Drohnen, die halt senkrecht starten können, Vertical Takeoff.
Ja.
Bemannt oder unbemannt sind halt VTOLs und dann das E steht halt für Electrical.
Okay, okay, verstehe. Hast du schon mal, weil wir gerade von Lautstärkereduktion und so weiter sprechen, hast du schon mal von der Technologie gehört, dass man, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich sage es jetzt einfach mal. Es gibt angeblich Toilettenschüsseln, wenn du in die reinfurzt, dass man nichts davon hört. Und zwar soll das angeblich so funktionieren, also wenn du furzt, dann stehen da Schallwellen.
Aha.
Und dass ein Mikrofon diese Schallwellen aufnimmt und dann genau
Gegenfrequenz.
Die Gegenfrequenz dazu in die Schüssel spielt, damit sich das komplett ausgleicht.
Okay, und das schafft es in der Kürze der Zeit.
Drum sage ich angeblich. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich habe es einfach nur hören sagen, dass ich nur irgendwo gerade im Hinterkopf hatte.
Und wo ist es relevant bei Altbauten, die ganz, ganz dünne Wände?
Ich habe keine Ahnung. Aber es gibt auch Toilettenschüsseln, die automatisch den Hintern ausspülen. Also irgendwo wird es immer den Markt geben.
Für so ja, was. Ich meine, wir haben nicht mehr genug Wohnraum. Wir müssen immer näher zusammen. Warum nicht?
Ja.
zusammen wird das vielleicht ein großer Markt. Ja.
Ja. Aber daran musste ich gerade denken, weil du sagst, Technologie, die irgendwie Lautstärke aushebelt, ist ja bei den Noise Cancelling Kopfhörern ähnlich, glaube
genau.
ich.
Genau. Ne? Ja, in die Gegenfrequenz reinzuhauen. Das funktioniert halt für die Person lokal gut. Du wirst aber halt nicht ringsrum, also das ist ja eine longitudinale Welle, du wirst halt wahrscheinlich nicht ringsrum in den kompletten Raum, in dem du deinen Furz emittierst. Die Gegenfrequenz ausrichten können, sodass niemand das hört.
Ja.
Für dich persönlich ist das sehr einfach möglich, denke ich. Für dich als Person lokal. Aber für die Umgebung müssen wir ein YouTube-Video schicken, müssen mich mal beschäftigen. Ja. Klingt auf jeden Fall spannend. Das ist ja schon ein gutes Beispiel für eine Technologie, die wir vielleicht auf die Drohne onboarden, dann ist sie einfach leise und du hörst sie nicht.
Ja, ja. Okay.
Ja, witzig. Finde ich spannend.
Interessant. Ein zweiter Punkt, wenn jetzt du sagst, du bist in 400 Meter Höhe, so ein Windrad hat ja zum Beispiel, lass mich lügen, zwischen 70 und 120 Meter irgendwas um den Dreh rum und dann noch die Rotoren mit dazu. Da ist ja schon ordentlich Wind am Start, wenn es mal drauf ankommt.
Ja.
Kann man das easy ausgleichen? Ich meine, wenn es unbemannt ist, glaube ich, macht man sich noch weniger Sorgen, als es bemannt ist.
Ja.
Aber ist bei beiden ja relevant.
Du meinst bezüglich einfach das mit dem Flight Controller, also mit der Software regeln zu können?
Ja, jetzt wenn ich mir zum Beispiel das Wetter von vorgestern angucke, da war es relativ stürmisch.
Ja.
Können die Drohnen das easy ab, weil sie es über Sensorik und autonomes Fliegen easy hinbekommen?
Ja.
Oder gibt es da auch Begrenzungen?
Gute Frage, ja. Also du musst zwischen zwei Sachen unterscheiden. Das eine sind starke Winde, konstante starke Winde. Das andere sind Böen.
Mhm.
Gust im Englischen. Ein Crosswind. Das andere die konstanten Winde. Und Seitenwinde, Crosswind, starke Winde sind kein Problem. Die kannst du regulatorisch im Flight Controller super einfach ausgleichen. Das wirkt sich aber sehr stark mitunter auf dein Flugzeug aus.
Mhm.
Wenn du gegen Wind fliegst, kann sich deine Reichweite schon mal schnell halbieren. Ja, wenn du sehr stark gegen Wind fliegst. Da hat es einen Impact. Und wichtig, und da kommen wir zu einem guten Thema, was wir uns viel mit beschäftigen, sind Böen. Und du hast ja ab 100 Meter Höhe schon fast relativ konstante Winde. Also das ist dann, also mit konstant meine ich jetzt nicht, dass konstant aus der gleichen Richtung der Wind kommt, sondern dass du sich langsam verändernde Windrichtung hast. Ja? Mhm. Dann hast du halt mal über Sekunden hinweg einen Wind aus einer Richtung und dann über Sekunden hinweg aus einer anderen Richtung. Diese Millisekunden, Böen, starken Winde, die hast du eher im weiter unten. Oder okay. Bei sehr starken Stürmen oder so, aber halt eher in der Nähe von Häusern oder Schluchten. Und das ist für uns ein heißes Thema, weil wir wollen so nah wie möglich an den Customer, also den finalen Kunden, hinliefern. Weil heutzutage, wenn du dir deutsche Drohnenunternehmen anschaust, berühmte oder amerikanische, und schaust, was die momentan umgesetzt kriegen mit ihren Drohnentechnologie, und ich sagte extra Drohnentechnologie, weil das hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wohin die gerade liefern. Liefern momentan von einer grünen Wiese zu einer anderen grünen Wiese weit weg von der Stadt, wo dann jemand rauslaufen müsste zu dieser Wiese, um sich das Produkt Y Medizin, was weiß ich, Rewe Essensbestellung zu holen. Und dann muss er wieder der Lieferkurier mit dem Fahrrad oder die Person dann wieder in die Stadt tigern, um das dann wieder reinzuholen. Ist einfach noch überhaupt gar kein zeitlicher Mehrwert da, weil die Drohnen in diesen Konfigurationen mit Flügeln nicht in den Städten momentan zugelassen sind. Also es gibt Möglichkeiten, das schon heute zu machen, aber so wie die es momentan machen, eben nicht. Da hast du überhaupt gar keinen zeitlichen Mehrwert. Also diesen Aspekt, dass du mit einer Drohne schneller liefern kannst, was auch ein Punkt 1 der Argumentationskette eigentlich ist, der ist damit schon wieder ad absurdum geführt, wenn du da irgendwo weit hinlaufen musst. Und das führt sich ja fort, wenn du schon näher dann rangehst, dann gibt es dann den Parkplatz, wo du vielleicht landen kannst, oder die grüne Wiese neben ein Haus, wenn du den Luxus hast, neben deiner Wiese im Garten zu haben und im Haus. Aber da musst du ja auch wieder irgendwo hinlaufen. Und diesen Punkt, dass du schnell werden willst, den wollen wir so physisch und regulatorisch machbar kurz wie möglich halten. Und wir wollen direkt zur Person hinliefern. Das heißt, wir wollen jetzt, wenn wir zum Industrieunternehmen hingehen, die dann Maschinenteile aus uns das transportieren, wollen wir direkt ans Fließband oder an die Rampe oder an das Industriefenster in der Nähe hingehen, wo dieses Produkt steht oder diese Person ist, um es aufzuladen. Und wenn wir jetzt ans Krankenhaus denken oder an die Person zu Hause, dann wollen wir mit der Drohne an die Haustür, ähnlich wie im Briefkasten, oder an das Fenster ranfliegen, dass du dann nur noch Haustür auf, Fenster auf, zu einem Adapter hingehst, wo die Drohne ist, dein Paket abgeliefert, das mitnimmt und weg. Also wirklich nur Sekunden brauchst, um dein Paket entgegenzunehmen. Also den allerkürzesten Weg möglich. Und da müssen wir immer an irgendwelchen Wänden, Fenstern, Schluchten, Gebäuden, Infrastruktur, größeren Industrieanlagen landen. Und da hast du halt dann im Zweifelsfall bei Nichtstrahlen, so wie es heute Abend, strahlend Sonnenschein, Wetter, Sonnenböen, hast du auch bei Sonnenschein hast du häufig mal Seitenwind immer schnell. Das musst du eben unter Kontrolle kriegen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema bezüglich Zuverlässigkeit von einer Drohnenlieferung. Weil niemand wird, egal was du jetzt transportieren willst, sei es jetzt Essen, sei es jetzt Medikamente, sei es jetzt Industrieteile, wird eine Drohne verwenden, wenn du irgendwie nur bei schönem Wetter fliegen kannst. Wenn du nur irgendwie bei, weiß ich nicht, 30% der Tage im Jahr irgendwie fliegen kannst, macht einfach keinen Sinn, weil du dann beide, weil du die Drohne eigentlich nur so als Gimmick, als nice to have dazu hast, aber du musst eigentlich vollständig deinen verlässlichen Prozess weiterführen. Und den großen Umschwung haben wir auch von den Partnern von uns, mit denen wir in Krankenhäusern zusammenarbeiten. Die haben uns gesagt, wenn wir über 75% der, also wenn wir über 75% der Wetterverhältnisse der Tage im Jahr verlässlich liefern können, dann setzen die drauf, dann benutzen wir unsere Drohne. Das heißt, wir müssen halt es auch schaffen, bei mal, jetzt nicht irgendwie bei einem Orkan oder sowas, ja, klar, ja. Oder bei Hagel oder sowas fliegen. Das kommt ja zum Glück sehr selten vor. Aber bei einem Average Case 75% der Wetterverhältnisse müssen wir fliegen können. Und das kannst du mit keiner Drohne momentan, die da am Markt ist, weil die alle mit den diese Multicopter, Quadcopter, wenn die mit ihrem Propeller bei einem Seitenwind mal vom Kurs abkommen, weil bei einem, also wirklich eine starken Böe, können die auch nicht so schnell ausgleichen, dann klatscht sie an den Gegenstand Y, an die Hauswand, ans Fenster, an die Fabrikhalle, und dann brechen die Propeller oder die Drohne stützt ab. Und das gleiche halt bei einer Fixwing-Drohne, also Fixwings sind feste Flügel. Wenn die mal einen starken Seitenwind bekommt, erzeugen die Flügel noch viel, viel nachteilhafter bei so einer Quadkopplung. Da ist das schon relativ gut. Aber so eine Fixwing-Drohne, die wird da einfach weggepustet und die stürzt definitiv ab. Also wenn die dann an Gebäudewand hinklatscht, dann ist das definitiv ein Crash.
Aha.
Und da war die Frage, das sind die bekanntesten Flugsysteme, wie gibt es irgendeine andere Möglichkeit, technologisch dieses Problem zu lösen? Ja? Dass man wirklich noch nah so nah wie möglich an einen Kunden landen kann und das liefern kann, verlässlich. Und da war halt bei uns der Punkt, wir haben diese Single-Fan-Ducted Propellerlösung entwickelt. Das heißt, ein Propeller mit einem Mantel außenrum. Und erstmal ist dann der erste Gedanke, hey, ja, du hast einen ummantelten Propeller, dadurch hast du über diesen Mantel eine Windangriffsfläche, ist erstmal schlechter als so eine Quadcopter-Drohne, Multicopter-Drohne, weil du eine größere Windangriffsfläche hast. Aber zwei Argumente. Über den Duct kriegst du eine schöne, viel schönere gleichförmige Anströmung auf deinem Propeller. Das heißt, du hast weniger Wirkungsgradverlust. Das heißt, du sackst nicht so stark ab wie zum Beispiel eine Multicopter-Drohne, die da mit einem offenen Propeller da sehr schnell an Wirkungsgrad verliert und an Höhe verliert. Oder das halt schnell ausgleichen muss. Und das andere Argument ist, du hast den Duct außenrum. Das heißt, wenn du da mal irgendwo andatzt, so what?
Stoßstange.
Ja, passiert nichts. Und du bist ja bei so einer Böe da jetzt nicht irgendwie mit 100 km/h irgendwie ins Fenster fliegen, das zerbricht nichts, das macht da irgendwie so ganz leicht mit Dats. Aber du kannst schnell gleich aus, passiert nichts. Das heißt, das ist ein geschütztes System, was vergleichsweise windstabil ist. Und jetzt wäre die Frage, na gut, dann mache ich halt an meinen Quadcopter halt auch irgendwie so ein Duct dran. Ha! Ein großes Problem. Hast du schon mal eine DJI-Drohne kaufen können mit einem Duct irgendwie und Propeller außenrum? Hast du das schon mal gesehen?
Gesehen und nicht. Nee, das sind immer relativ frei, oder was ist relativ? Sie sind komplett frei, die Propeller. Ja.
Und was meinst du, warum die das nicht machen?
Zu schwer wahrscheinlich, oder?
Zu schwer und was noch?
Zu unhandlich. Weil du willst, also normalerweise diese DJI-Drohnen, die faltest du in der Regel zusammen, damit du sie relativ easy einschieben kannst.
So ein richtiges Argument, ja, absolut. Woran ich denke, ist Wirkungsgrad. Weil bei diesen Quadcopter-Drohnen hast du das Gewicht dazu und die ruinieren dir aerodynamisch deinen Wirkungsgrad. Das heißt, du bist ineffizienter mit so einer Multicopter-Drohne.
Okay.
Du verlierst da easy mindestens 30-40% Wirkungsgrad. Und 30-40% Wirkungsgradverlust heißt dann aber, du kannst nicht so lange fliegen.
Ja, klar.
Oder kannst nicht so viel transportieren oder halt nicht so weit fliegen. Und das ist halt ein Riesenargument für so einen Single-Ducted-Fan. Wir erhöhen den Wirkungsgrad. Also wir gleichen nicht nur das Gewicht aus also das heißt, wir haben eine Duct dran und wir können noch genauso weit fliegen, sondern wir können noch viel weiter fliegen damit. Und das ist halt, das muss man aber gut machen, ja. Da muss man sich schon echt ins Zeug legen. Du kannst ja nicht einfach einen random Duct hinmachen und dann ist es schon besser, weil wenn du ihn schlecht auslegst, dann hast du halt den Gewichtsnachteil einfach, ja. Kannst weniger weit fliegen. Aber da musst du schon aerodynamisch viel machen. Und das ist halt ein Riesenvorteil, dass du damit dann halt auch weiterfliegen kannst. Deswegen gehen wir auf diese Technologie. Weil damit kannst du dann, stell dir einfach so einen Briefkasten an deinem Fenster auf Brett vor oder neben deinem Fenster oder an der Haustür. Da fliegen wir hin, da adaptieren wir, wir liefern das Paket ab. Das kann die Person direkt von der Drohne wegnehmen. Oder wir liefern es halt in eine Station ab, wo es dann andockt und die Drohne fliegt wieder.
Ja.
So machen wir das. Und da gibt es schon tatsächlich, weil viele finden das immer crazy und sagen halt so, oh, kann ich mir schwer vorstellen, wie soll das funktionieren? Ich rede mal gern von der sogenannten Konkurrenz. Ja? Ich habe mal einen Spruch von jemandem gehört, du solltest, wenn du Competition hast, das nicht immer als Konkurrenz sehen und gegen die Konkurrenz kämpfen, also gegen das Unternehmen gegeneinander, sondern du solltest die Competition wegnehmen, dass du nicht in Konkurrenz zu deren Businessmodell oder zu deren Unternehmen stehst, sondern nicht gegen das Unternehmen, sondern gegen die Competition selber. Und deswegen nenne ich die anderen Unternehmen gerne, weil wir nicht in direkter Konkurrenz mit den Unternehmen stehen. Und eins davon ist ein Schweizer Unternehmen, die sind schon weiter als wir, Jetsy, sind die. Da kann man mal ein YouTube wieder reinhauen. Die haben das mal umgesetzt mit so einer Fensterbrettlösung. Die fliegen mit dieser Drohne schon ans Fensterbrett hin, zum Krankenhaus ist dann auch dein Konzept, um Medikamente direkt hinzuliefern. Da kann man sich mal anschauen, wie man das umsetzen kann. Wir machen es anders, ganz anders. Und wir machen es vor allem ohne Fixed Wings, weil das habe ich ja gerade erklärt,
ja.
Wo ich die Probleme sehe. Und da kann man sowas zum Beispiel schon mal sehen. Und wen ich auch gerne immer nehme, sind die Leute von Labfly. Das sind tolle Leute, habe ich auch kennengelernt in Paris, auf der Paris Air Show, wo wir waren dieses Jahr. Und ich natürlich das Team zusammen. Und der Tim von Labfly, der fliegt heute schon mit seinen Drohnen in Berlin, Medizin hin und her.
Cool.
Weil immer alle sagen, wann kommen denn die Drohnen und das funktioniert doch alles nicht. Der macht das heute schon. Der macht das mit einer anderen Technik. Er macht das mit so einem Multicopter, wo ich jetzt auch ein paar Nachteile wieder genannt habe.
Ja.
Aber das Business funktioniert da schon.
Ist ja, ist ja auch gut, so erste Use Cases zu haben, um dann aus den Fehlern auch wieder zu lernen.
Absolut.
Ja. Absolut. Weil du gerade Paris angesprochen hast, das soll nächstes Jahr ist, glaube ich, die Olympiade, oder?
Mhm.
Nächstes Jahr auf der Olympiade sollen da die ersten Flugtaxis im Einsatz sein und Leute von A nach B fliegen.
Ja, richtig. Volocopter hat den Deal bekommen.
Volocopter hat den Deal bekommen?
Ja. Ja, die deutsch-französische Kooperation sind jetzt politisch auch sehr unterstützt.
Okay.
Volocopter soll da die ersten Leute rumtransportieren und macht ja auch relativ viel Sinn. Also der also den Volocopter dafür zu nehmen und jetzt nicht den Lilium-Jet oder andere eVTOLs, weil Volocopter fliegt halt schon sehr lange und hat halt schon demonstriert, dass sie sicher sind.
Ja.
Also muss ich vorsichtig sein, ist ja noch nicht zertifiziert, aber im Vergleich zu den anderen zeigen können, dass sie schon fliegen können und so weiter und so fort, macht Sinn, da auf die zu setzen, weil die vermutlich auch die einzigen sind, die da was liefern können, bis dahin, dass man auch fliegen kann.
Da bin ich gespannt, ja.
Das ist ja cool, dass man halt, du hast es ja gerade angesprochen für den Markt, dass da was da ist und dann die Leute sich damit auch schon auseinandersetzen können und sieht, das ist umsetzbar. Ganz wichtig, vor allem gerade in diesem Valley of Death, wo wir eigentlich gerade sind in der ganzen Branche, nachdem jetzt diese Hype-Phase über war, wo es Geld gedruckt wurde in den USA ohne Ende, EU auch, wo es Geld in Überfluss gab und jetzt halt weniger und jetzt die ganzen viele Unternehmen sterben und viele, also nicht nur unbedingt Luftfahrt, aber halt andere Unternehmen, Startups und die eVTOLs, die Luftfahrtunternehmen natürlich sehr gelitten, aber wenn du die Börsenkurse anschaust, sind die um 80-90% gefallen.
Ja.
Und alle kämpfen halt zum Überleben. Und was für uns eine super Phase ist, strategisch gerade anzufangen, nicht aus Geldsicht tatsächlich. Jetzt ist es sauschwer, Geld zu kriegen, aber um Unternehmen zu gründen, ist dieses Valley of Death von Timing Perspective, aber Market Timing kann und mag, das ist immer die beste Phase. Und deswegen habe das auch einer der Gründe, warum wir jetzt gegründet haben, der schwierigen Phase.
Weil du wahrscheinlich auch gute Leute herbekommst, oder?
Ja, alles Mögliche. Also du kriegst die guten Leute vom Markt, definitiv, weil die halt entlassen werden. Ein anderer Punkt ist, der darüber liegt für mich. Wichtiger ist, es sind immer zyklische Phasen. Wirtschaft ist immer zyklisch. Und von meinem Verständnis her sind die Unternehmen, die wir jetzt halt groß kennen, Apple, Microsoft, Amazon, eBay, whatever, die haben es geschafft, in ihren Zyklus in den Markt reinzukommen, Umsätze zu generieren. Zum größten Teil, nicht alle. Und alle, die früher im Zyklus waren oder danach, denen ist irgendwo das Geld oder der Customer nicht gekommen oder das Geld ausgegangen. Und die Unternehmen, die wirklich erfolgreich sind, die haben es geschafft, in einem Wirtschaftszyklus es durchzuziehen. Ja, und zumindest sozusagen in einen Zyklus so weit zu kommen, dass sie self-sustainable sind und im nächsten dann vielleicht auch durchzustarten. Und ein Großteil, die es rausschleudert, ist einfach, weil die zu langsam waren oder zu früh waren im Zyklus. Und das Timing ist da extrem wichtig. Viele nennen es einfach Glück, aber dieses Glück hat sehr viel mit Timing zu tun, dass du zum richtigen Zeitpunkt dein Produkt an den Markt bringst. Und je eher du so ein Valley of Death, da drin ist so einen schlechten Zeitpunkt, da startest mit deiner Entwicklung, das hast du mehr Zeit. Also niemand im Average, ne? Weil niemand weiß, wie lange der nächste Zyklus ist, wann wieder ein Aufschwung ist. Der letzte war jetzt sehr lang, so 2009 bis jetzt, ein sehr langer Zyklus gewesen.
Yeah.
Kann also auch bloß 3 Jahre sein, who knows, ja? Aber im Average, je eher du halt in so einem schlechten Zyklus anfängst, desto besser sieht es für dich aus. Und jetzt die ganzen Drohnenunternehmen, die irgendwo so einen Mittelweg stecken, die schon ein paar Mal geraced haben. Die haben jetzt halt das Problem, ja, regulatorisch können sie teilweise noch nicht wirklich am Markt entfalten. Es gibt wenig Kohle, hast aber jetzt schon 100 Leute angestellt. Muss jetzt irgendwie weiter bezahlen. Wie überlebe ich denn jetzt die Phase, bis da wieder der Markt einen Aufschwung hat und mehr Geld einfach da ist? Da steht ein Startup, das jetzt gerade anfängt und nur jetzt selber seine Miete bezahlen muss und nicht großartig mit dabei, vielleicht per Werkstudenten wie wir, kaum Commitment hast, sind wir halt super free, super entspannt gerade in der Situation.
Ja.
Und das ist ein super wichtiger Aspekt vom Timing, wann du dein Startup beginnst. Auf der anderen Seite, um jetzt wieder zurückzukommen, ist es aber auch wichtig zu sehen für die Leute, die Endkunden sind oder halt natürlich auch die Unternehmen und Investoren, die das Ganze finanzieren sollen, dass auch in so harten Zeiten es weitergeht von denen, die schon am Markt sind, die es schaffen zu überleben und zeigen, da ist ein Value da, wir können das hin, da ist ein Markt da, wir kommen da weiter. Weil wenn das komplett einbrechen würde, dann hätten wir es natürlich noch mal schwerer, als Klar. neues Startup dann Unterstützung zu kriegen, da weiterzukommen, ja. weil dann gar keiner mehr dran glaubt.
Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass jetzt auch gerade mit dem ganzen KI-Thema und so weiter, ist schon noch mal das Interesse deutlich größer geworden gegenüber Technologie, auch was jetzt die ganze E-Mobilität angeht. In meinem autonomes Fahren, das dauert noch eine ganze Weile, denke ich, aber
hat man jetzt wieder gesehen, wo die in den USA zurückgepfiffen werden.
Ja, also es ist halt, also auch da, ne, autonomes Fahren ist halt auch deutlich komplexer als autonomes Richtig. Fliegen.
Ah, danke dir, ich freue mich, dass das jemand mal sagt. Man hört immer so, ja, also jetzt soll man erstmal das auf der Straße hinbekommen und dann in der Luft, ja, das ist ja schon schwer genug und dann also ist es eigentlich andersrum, ne? Es
ja.
ist in der Luft viel einfacher.
Ja, ja, klar, weil du hast ja den Faktor Mensch, es fliegt ja kein Mensch in der Luft rum, dann könntest du jetzt sagen, ja, aber es fliegen Vögel in der Luft rum, du hast aber beim Autofahren auch die Rehe und Schweine und so weiter, die über die Straße fetzen, von dem her hat bei mir auch ein bisschen gedauert, aber die Argumente, die verstehe ich komplett und du kannst dann einfach Luftlinie fliegen, easy.
Ja.
Also klar,
ja, gut.
Wenn ein Ding abstürzt, ist blöd.
Dann muss ich kurz husten, also ja auch Luftverbotszonen, Flughäfen.
Ach so.
Soll ich sagen, muss dann außen rum.
Gut, aber die kannst du ja relativ gut einzeichnen, dann virtuell, aber du hast
kein Fest.
Kind, das auf die Straße läuft, weil der Ball auf die Straße läuft.
So ja,
klassisches Szenario.
Also ich will ja nicht nur positiv sprechen, es gibt ja auch die Kinder in der Luftfahrt, die werden mich jetzt hassen, wenn ich das sage, es gibt ja die ADAC oder Hubschrauber, generell die Krankenhaushubschrauber, die sind ja momentan, da fliegt gerade einer vorbei. Die sind da vogelfrei gerade, die haben ja kaum Teilnehmer außer die Linienflugzeuge oder mal militärisch was. Und die sind es halt gewohnt, alleine zu sein und so ein bisschen zu machen, was sie wollen. Und da muss man wieder ein bisschen die Disziplin reinkriegen in die Helikopter, dass sie bald nicht mehr die alleinigen Teilnehmer im Luftverkehr sind. Momentan muss man überall, wo regelmäßiger Helikopterverkehr ist, das mit denen einzeln absprechen, weil die halten sich nicht immer an ihre standardisierte Route, die sie eigentlich fliegen sollen. Die fliegen einfach mal irgendwo anders mal kurz hin. Einfach, weil
was
will freier Raum bisher,
ja,
weil es niemand bisher irgendwie drin großartig gekümmert hat. Und das sind so die vorsichtig ausgedrückt speziellen Teilnehmer im Luftverkehr, auf die man halt dann auch vorbereitet sein muss. Aber dafür gibt es halt auch schon mittlerweile Lösungen, ADS-B, schon System, wo du jedes Luftfahrzeug mittlerweile mit einem Signal ausstatten kannst, das sagt, ich bin hier, wo bist du?
Und alle anderen können
genau, sozusagen alle ausweichen. Können sagen, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier und alle sagen, wo bist du, wo bist du? Und die können sich gegeneinander austauschen und jeder kann sich managen. Das ist Systeme, wo jetzt alle Drohnen drauf gehen und alle anderen Luftfahrtteilnehmer auch zukünftig und dann ist das ein überschaubares Problem, das man echt gut managen kann.
Cool. Ja. Ja, also ich muss sagen, ich bin echt gespannt, was da noch alles kommen wird. Mir kommen gerade tausend Ideen, wie man das Ding einsetzen könnte von hier, keine Ahnung, Landwirtschaft, weißt du, gibt es ja auch schon erste Einsätze von Drohnen, wo Drohnen dann als Ernteroboter sozusagen dienen.
Ja.
Und wenn du dieses System hinbekommst, dass es autonom ans Fenster fliegen kann, dann kannst du das Ding vom Feld oder von der Apfelplantage zu dir ans Fenster bringen lassen. Und
frischen
Apfel. Noch frischer geht's gar nicht.
ja, witzig. Ob das dann noch nachhaltig ist, müssen wir mal gucken, wenn das dann den Apfel
das stimmt,
Potenzial hättest dafür. Ja, das ist ja das Schöne. Jetzt habe ich schon zwei Anwendungen für Drohnen hier wieder was Neues gehört gerade. da ist ja noch nicht alles klar. Ja, also da gibt es ja, das muss erst mal kommen. Schöner Spruch ist von den Krankenhäusern, mit denen wir zusammenarbeiten, jetzt auch Klinikum Ingolstadt, Partner von uns, wo wir diesen Medizintransport machen. Tolle Leute unterstützen uns da extrem stark.
Cool.
Dass wir es umbringen, die sind komplett überzeugt davon, dass das die Zukunft ist und dass es kommen wird und kommen muss, um dass sie weiter den Betrieb aufrechterhalten können und nachhaltig zu sein, effizient zu sein. Und die haben halt auch gesagt, lass erstmal einen Fuß in die Tür kriegen. Lass mal jetzt mal ein paar starten, auch wenn da jetzt noch nicht alles rund ist. Ja, aber dass erstmal was läuft und dann Schritt für Schritt wird es kommen. Das war ein Spruch von einem unserer Mentoren. Der Markt wird sowieso dich suchen am Ende. Ja, du entwickelst dein Produkt, du hast deine beste Beachhead, deine beste Go-to-Market-Strategie kannst du haben. Aber wie viele Unternehmen gibt es, die am Ende genau in dem Markt dann groß geworden, erfolgreich geworden sind, den sie sich am Anfang vorgestellt haben? Ja, Amazon hat Bücher verkauft und jetzt alles mögliche andere.
Ja, jetzt verdienen sie eigentlich ihr Geld über AWS.
Ja.
Also eigentlich nur über die Cloud.
Richtig. Und da bin ich auch der Meinung, lass mal mit der richtigen Intention die richtigen Sachen machen. Deswegen sind wir auch ein Medizincase. Deswegen sagen wir, das hat einen gesellschaftlichen Mehrwert. Es hat einen Environmental Impact natürlich auch. Also wir haben direkten Case für die Gesundheit der Personen im Krankenhaus natürlich. Dann haben wir den Nachhaltigkeitsaspekt und dann haben wir auch den finanziellen Aspekt mit der Drohne. Und da sag ich mal, lass mal das starten und dann schauen wir, wo uns die Reise hinführt. Ich werde jetzt noch nicht, sehe ich auch noch nicht in den nächsten Jahren, die Pakete von Amazon irgendwie zu den Leuten ans Haus hinliefern, weil ich habe genug an den Drohnen gesehen, die sich da komplett verlieren, wie wir, weil sie das nicht mehr transportieren können. Wir liefern jetzt Kaffee oder Coca-Cola-Dosen. Mhm. Weil das sieht man ja zum Beispiel in einem anderen Projekt von einem Unternehmen, wo ich im Grunde auch sehr schätze. Aber der muss jetzt halt schauen, wie er im Markt reinkommt, um Geld zu generieren. Und der bietet halt einen Service an, wo man ein paar hundert Gramm transportieren kann. Und das meistbestellte Produkt ist halt Kaffee und Cola.
Ich habe jetzt gerade an Drogen gedacht. Ja.
Vielleicht sagt er es nicht. Und tatsächlich werden mit Drogen und ja sehr viel Drogen und Gefängnisse schon reingeflogen, ja. Und so ein Case, den man aber gar nicht
kennt. Ernsthaft?
Richtig, aber nicht als Business, ne, nicht offiziell.
Schon klar, ja.
Ja, aber da sehe ich halt den Zweck entfremdet, weil das kostet einmal mehr und warum brauche ich jetzt den Kaffee irgendwie mit einer Drohne schnell oder die Cola-Dose zu mir transportiert? Das ist dann schon wieder Perversion. Da will ich nicht hin. Ich will wirklich wohin, wo wir dann auch was besser machen, als es jetzt ist. Und besser heißt nicht nur, man spart sich Geld oder Zeit, sondern man verpestet nicht die Umwelt in der Stadt. Weil für mich mein Ziel ist, ich meine, ich habe auch eine kleine Tochter, 2 Jahre jetzt, seit ein paar Tagen. Mein Wunschtraum ist, dass wir hier nicht überall B2R, Autobahnen, Beton überall in den Städten haben. Und wenn du mal von München zur Isar willst, mit dem Fahrrad, 10 Millionen Straßenverkehr, Gase, unglaublich viel Verkehr mit Autos und Liefertransportern irgendwie durch musst, sondern irgendwie damals, wie vor 150 Jahren, wirklich da durch Gärten, durch Parkanlagen, durch Wassergegenden laufen kannst, wie es halt zum Beispiel einfach umgesetzt wurde, weil man es nicht mehr haben wollte in Paris, die Innenstadt.
Englisch gesehen. Also
das begrünt und komplett Autoverbotszone macht.
Gibt es aber in München auch schon ein, zwei,
heißt das so winzig.
Ja, aber so erste Projekte gibt es in München auch schon.
Ja, finde ich super und ich denke, wir sind ja, also München ist furchtbar. Ich habe ja in Berlin gelebt, aber München ist ja nochmal Faktor 3 schlimmer mit Stadtverkehr.
Ja.
Als Berlin. Du kommst ja überhaupt nicht mehr nach Hause, wenn du irgendwie in der Rush-Hour bist oder raus. Du musst ja immer so timen, dass du sehr früh aufstehst oder sehr spät, damit du nicht in der Rush-Hour landest, um da nicht irgendwie eine Stunde dann Verkehr zu stecken, wo du normalerweise, wenn kein Verkehr ist, 15 Minuten halt für die Strecke brauchst. Das ist halt nicht nur wegen Verkehr, sondern wegen Abgasen. Die Autos, die laufen, es sind ja noch nicht so viele E-Autos leider, produzieren unglaublich viele Abgase.
Ja.
Und das will ich halt, das ist so mein Wunschtraum, da will ich weg, weil der Sky is not the limit, ja. Du hast halt da 3D-Raum. Das ist nicht 2D wie im Boden mit Beton, du hast halt da so viele Ebenen Luftraum. Wir sind ja nicht wie beim Film Fünftes Element da mit Bruce Willis, wo wir dann einen Stau in der Luft haben. Da müssen noch ein paar Jahrhunderte vergehen, bis wir da landen.
Das glaube ich auch, ja.
So die nächsten 300 Jahre, wo wir sehr viel für unser Klima tun können und für die, wie lebenswert wir unsere Umgebung in der Stadt oder auf dem Land machen können, da ist eine Drohne eine schnell umsetzbare Lösung.
Vor allem so wie du sagst, du musst ja eigentlich mit so einem 2-Tonnen-Auto von A nach B fahren, um schnell vielleicht so eine 100-Gramm-Lieferung irgendwo hinzubringen. Ja. Das kannst du halt mit der Drohne tatsächlich auch easy machen.
Ja.
Also du entlastest den Verkehr da, glaube ich, schon enorm, ja, wenn das einmal etabliert ist.
Ja, wir haben uns ja, das war so der erste Gedanke, wo wir vielleicht mal reingehen als Geschäftsmodell, das machen wir nicht mehr. Wir haben uns natürlich sehr viel mit dem DHL, Hermes, UPS-Transport auseinandergesetzt. Noch mehr, Entschuldigung, wenn ich jetzt da ein paar noch genannt habe, soll es jetzt nicht angegriffen fühlen. In Berlin fahren zwischen 2.000 und 6.000 solche Lieferfahrzeuge pro Tag rein und raus.
Und ach, rein und raus, nicht in der Stadt? Also dann in der Stadt?
In der Stadt, aber rein. Dann bis 6.000. Das war Zahlen von 2019 oder so. Mhm. Das wird jetzt noch mal mehr sein.
Ja, denke ich auch.
Pandemie und all das, wie es sich verändert hat mit E-Commerce. Und es wird ja immer mehr, weil wir alle eigentlich nur auch online bestellen. Man hat überall die Einkaufsstraßen sterben hier irgendwie langsam aus. Und du kannst ja mit dem Handy schnell mal was bestellen. Jeder bestellt online. Ich weiß die aktuellen Statistiken nicht, aber ich weiß, dass DHL und FedEx unglaublich wachsen. Im E-Commerce-Segment, alles, was sie da online bestellen. Und diese Kleintransporte wachsen unglaublich an. Und das verstopft unsere Straßen. Und die meisten von diesen Lieferfahrzeugen sind ja immer noch Diesel, weil alle Diesel. Es gibt ganz tolle Programme, die Elektro zu machen, sind alle an die Wand gefahren worden. Kaum Elektrofahrzeuge. Und das ist so der eine Punkt, dass weniger von den CO2-emittierenden Fahrzeugen mehr sind, natürlich aber auch generell einfach weniger Fahrzeuge unterwegs sind, die dann die Straßen verstopfen. Auch E-Autos finde ich auch nicht die tolle Lösung. Auf jeden Fall eine bessere Lösung schon mal, aber auch nicht die Lösung. Und ein anderer wichtiger Faktor ist, die haben ja alle dieses Milk-Run-Prinzip. Die laden einmal auf und dann fahren die Haus für Haus für Haus ab. Und dann hat, wenn die Person A, Glück hat, am Anfang der Route zu sein, das innerhalb von einer halben Stunde am Morgen, und die Person, die vielleicht Pech hat, erst in 2 oder 3 Tagen. Ja, weil viele schaffen ihre Route nicht an einem Tag. Mhm. Und dann wird es dann irgendwo abgegeben in der Packstation. Dann musst du meistens einen Tag warten, bis du dann dahinter darfst und dann abholt meistens nicht gleich am nächsten Tag. Und mit einer Drohne kannst du Point-to-Point liefern. Und ich würde es halt nicht so machen, dass wir dann mit der Drohne zum Endcustomer vielleicht fliegen. Ich fand immer einen ganz sympathischen Ansatz, weiß nicht, umsetzt, sondern von diesen Paketzentren außerhalb von der Stadt mit einer Drohne, die ein bisschen mehr transportieren kann, bei 100 Kilo, das zu diesen City-Hubs fliegen in der Stadt, die es von jedem Unternehmen gibt, viele von DHL vor allem, dort die Pakete abliefert und dann mit einem E-Bike, Lastenrad, dann zu den Personen bringt, weil die sind da mit einem Lastenrad, was gar keinen CO2-Ausstoß hat, oder mit einem E-Bike halt auch auf dem letzten Meter sehr schnell. Und da eher so ein Netzwerkeffekt zu erstellen, als vielleicht mit der Drohne direkt ans Fenster zu fliegen. Aber ich verschließe mich da momentan kein Case. Also kann auch die Drohne sein, die Last Mile liefert am Ende direkt,
ja,
ans Fenster oder an die Haustür.
Ja, ich denke, am Ende wird es so sein, wie du auch gesagt hast, dass der Markt entscheidet, was akzeptiert er und was will er denn.
Ja, ja.
Ja. Okay. Wie siehst du denn insgesamt jetzt eure Zukunft auch im internationalen Vergleich? Weil wir haben jetzt, also ich habe auch im Internet ein paar Kommentare gelesen unter Videos, die von Reportagen über Drohnen und Flugtaxis etc. Und die waren alle relativ positiv gestimmt dem Produkt gegenüber und der Idee gegenüber. Mhm. Aber die anderen 50% der Kommentare war, das wird in Deutschland eh nichts werden wegen Regulatorik und wir laufen den anderen wieder hinterher und so weiter und so fort. Und damit geht ja auch einher, was kann ich denn überhaupt in Deutschland entwickeln, weil in China fliegen die ersten ja schon. Ja. Also so richtig kommerziell.
Ja. Davon halte ich gar nichts von den Kommentaren. Und ich würde sagen, ich von meiner Seite bin froh und stolz drauf, dass wir eine Organisation haben wie die EASA, die das für Europa managt. Und als erster Kommentar, wenn wir in Deutschland es nicht hinkriegen, dann auch, weil es wir in der ganzen EU nicht hinkriegen. Also die Regulatorik für Luftfahrt macht die EU, die europäische Behörde EASA. Und die nationalen Behörden übernehmen das nur. Also sie machen keine lokale Regulatorik. Die müssen eins zu eins das übernehmen, was die EU da vorgibt.
Könnten höchstens noch zusätzliche Vorschriften machen. Nee. Auch nicht.
Nein. Du darfst es denen weder leichter noch schwerer machen. Du musst es eins zu eins übernehmen.
Wieso gibt es sie dann überhaupt noch, die nationalen?
Weil die es umsetzen. Also es muss halt vor Ort jemanden geben, die dann halt die Abnahmen machen, die Dokumente durchlesen, die vor Ort hingehen, sich die Sachen anschauen, die Sicherheitsprüfung machen und so weiter und so fort. Certification, Leute, die da hingehen. Und die setzen es um, das ist das eine, aber die entwickeln es auch mit. Das heißt, alle Länder, und Deutschland ist es jetzt, hier hat die Luftfahrtbundesamt, die Behörde, ganz tolle Leute, sind wir auch schon seit über ein Jahr mit denen in Kontakt, unterstützen uns sehr, sehr gut, sind auch super beratend zur Seite und sagen so ein bisschen, wo die Reise hingeht, auch in der zukünftigen Entwicklung. Die sind da sehr nah dran und die sind Teil von Gremien, die Zulassungsgremien kontinuierlich weiterentwickeln und verbessern. So, und jetzt mal ganz, also so wird es so funktionieren, jetzt das Business mal so salopp gerade gesagt, danach musst du das richten. Und ich halte von den ganzen Protagonisten, die vielleicht ein Luft- und Raumfahrtstudium hinter sich haben, aber keine Luft- und Raumfahrtingenieure in der Großindustrie waren, da bin ich froh drum, dass ich bei Rolls-Royce war und auch froh drum, dass ich die Lyon-Erfahrung habe. Die sagen, ja, in China macht man einfach und wir sind hier alle zu konservativ und bla bla bla. Die Behörden haben meines Erachtens nach nichts gemacht, was nicht gesunder Menschenverstand ist und was nicht einer sehr guten Logik, seine sehr gute Logik verfolgt. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt drei Kategorien, nach denen die Drohnen, unbemannten Drohnen zugelassen werden. Das eine ist Open, das zweite ist Specific und das dritte ist Certified. Also offene Kategorie, spezifische und zertifizierte Kategorie. Die offene ist alles unter 25 Kilogramm Gewicht und noch ein paar andere Kriterien. Ich nehme jetzt mal einfach nur das Gewicht. Und da gibt es dann mit Führerschein, mit Zulassung, dass du regional das machen darfst, dass du da deine Drohnen fliegen bis dahin. Und danach kommst du in die Specified-Spezifische, wo du dann eine Zertifizierung durchgehen musst und dann zulassen musst, was du bei der Open nicht machen musst. Und die beginnt zum Beispiel ab 25 Kilo. Es gibt noch ein paar mehr Kriterien, aber nehmen wir jetzt 25 Kilogramm. Warum jetzt 25 Kilogramm? Weil die EASA zusammen mit Partnern haben Tests gemacht, wenn die Drohne abstürzt und dann auf so einen Dummy drauf fällt, in den Nacken rein oder ins Gesicht, wie zu welchen schweren Verletzungen führt das? Ja, zum Tod, Schwerverletzungen und so weiter. Die haben halt wegen der kinetischen Energie den Impact, Fluggeschwindigkeit 25 Kilo definiert. Ab 25 Kilogramm ist alles gleich katastrophal. Also ist alles 25 Kilogramm ist die Obergrenze. Danach ist eigentlich nur die Frage, wie groß ist diese Drohne und wie schnell fliegt diese Drohne. Und erwischt sie halt eine Person oder mehrere Personen und wie schlimm erwischt sie. Wir haben ja gesagt, das ist die schlimmste Grenze. Und 25 Kilo ist auch schon vieles, weil sie auch nicht im Nacken haben.
Bisschen mehr wie ein Kastenbier.
Naja. Ja. Ja. Alles darüber, das, und ich finde es eine hohe Grenze eigentlich, gefühlt, hoffentlich niemals gefühlt.
Das hoffe ich auch, ja.
Alles darüber muss einen zugelassenen Prozess verfolgen, um Qualität und Sicherheit nachzuweisen. Und das ist nur ein Beispiel. Und ich habe an keiner Regulatorik davon wirklich was auszusetzen. Das macht alles für mich Sinn. Das ist alles im Wohle des Kunden, der Menschen, die über den die Drohnen rüberfliegen. Und ich finde es gut, dass wir diese Regulatorik machen, damit die Leute dann nicht, wie in China oder Indien, dann einfach mal so eine Drohne abkriegen und dann sterben.
Passiert es dort, oder?
Mir sind jetzt nicht viele Fälle bekannt, aber möglich wäre es auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich noch keinen davon gelesen. Ich habe jetzt nur mitgekriegt, dass Drohnen mal irgendwie in einem Strommast hängen geblieben sind oder irgendwo reincrashen. Aber dass Leute irgendwie schwer verletzt wurden oder getötet worden sind von Drohnen, habe ich tatsächlich noch nie gehört. Aber die Möglichkeit besteht alleine schon, dass es passiert. Und das ist Punkt 1. Ich will nicht, dass das passiert. Und Punkt 2 ist, ich will nicht, dass, wenn das passiert, alle dann sagen, boah, wir verteufeln jetzt die ganzen Drohnen, die sind alle so schlimm. Mhm. Weltweit, die erfüllen alle nicht die Sicherheitsstandard oder die Zuverlässigkeit. Deswegen, und dann halt diese Akzeptanz von der Bevölkerung komplett zu ruinieren. Deswegen finde ich es gut, dass wir klare Prozesse haben, die erfüllbar sind für alle, die Ingenieure sind, sich lange genug damit beschäftigen und einen guten Job machen. Es ist definitiv umsetzbar, dass wir alle Sachen, die mit einer Drohne sinnvoll, nachhaltig umgesetzt werden können, auch so gemacht werden können.
Ja.
Und deswegen bin ich kein Freund davon, von diesem ständigen Jammer oder Verteufelung von diversen Drohnenherstellern, auch in Deutschland, die sagen, wir mit der Regulatorik verlangsamen wir uns. So what? Ja, kann sein, dass wir ein bisschen beim Umsatz hinterherrennen aus anderen Ländern. Aber dafür machen wir es richtig. Ja, und dafür nehmen wir das Risiko raus, dass wir damit uns eventuell unsere Renommee und uns die Zukunft verbauen. Oder halt ganz, ganz weit delayen. Ja, weil es gibt genug Industrien, wo irgendwie mal was Großes passiert ist. Atomenergie in Deutschland, Fukushima, Atomenergie ist verteufelt und jetzt verbauen wir uns den Weg mit Kernfusion.
Aha.
Ist ein Beispiel, wo wir jetzt Jahrzehnte hinterher werden.
Beziehungsweise auch die Atomkraftwerke wären an sich ja eigentlich sicher, zumindest die, die wir hatten.
Ja, ja. Ist dann auch wieder politisches Thema natürlich.
Und jetzt, studiert das auch niemand mehr.
Ja.
Also ich habe mich mal mit einem unterhalten, es studiert keiner mehr irgendwie Kernphysik oder sowas, weil die Zukunft in Deutschland dafür einfach nicht hat.
Ja.
Und dadurch, so wie du sagst, entsprechend auch keine Fusionsreaktoren.
Ja. Und das ist halt wichtig. Und da halte ich nichts von. War jetzt auch das letzte Video auf LinkedIn einer der erfolgreichen, ist auch wieder geraced in Deutschland, habe ich andere Meinung. Der macht viele Sachen unglaublich toll und pusht die Industrie, aber da habe ich andere Meinung.
Okay.
Und ja, Entschuldigung, wir sind noch nicht, also weil ich sage, Regulatorik war ja das Statement von anderen Leuten in dem Bereich bei Drohnen, dass uns das zurückwirft, die ist eigentlich fertig.
Die Regulatorik ist fertig.
Genau, wir haben die Zertifizierung fertig, wir haben die Produktion von Drohnen fertig, wir haben das Management von Drohnen international fertig, als übergeordnetes System über Zertifizierung, also braucht man zum Beispiel eine CE-Zertifizierung für eine Drohne und so weiter. Das ist fertig. Ich rede jetzt da von der 945 2019 und von der MOC-SORE, übergeordneter Prozess und Zertifizierungsproduktionsprozess. Und dann gibt es noch die Drone Strategy 2.0 mit der Use Space Regulation. Und die ist seit Januar diesen Jahres raus. Das heißt, wir haben auch schon den ersten Ansatz, wie wir diesen Luftspace managen mit Faktor X, also unendlich viel quasi Drohnen. Wie gehen wir das an? Wie koordinieren wir den Flug von den Drohnen in Luft, dass wir verhindern, dass sie gegeneinander reinstoßen oder in andere Sachen reinstoßen? Der ist auch schon raus. Und der ist dafür raus, dass man Point-to-Point fliegen kann. Deswegen kann zum Beispiel der Tim mit Labfly von Krankenhaus zu Labor, Krankenhaus zu Krankenhaus oder Apotheke jetzt schon fliegen, weil eine Point-to-Point-Belieferung mit einem Piloten, der eine Drohne anschaut, heute schon in Deutschland umsetzbar ist. Und 2025, deswegen wollen wir mit Maple Aviation 2026, 2027 am Markt gehen. 2025 soll die Regulation One-to-Many rauskommen. Das heißt, One Pilot, One Observer, ein Pilot, ein Observer und x viele Drohnen. Das heißt, wie man das momentan schon heute macht, als Flugaufseher, wenn Linienflugverkehr, da ist ein Bildschirm. Und das sind natürlich mehrere Bildschirme und mehr Personen, aber da ist eine Person für ganz viele Flugzeuge auf dem Monitor zuständig. Und alle Flugzeuge sind meistens gar nicht vom Piloten geflogen, sondern vom Autopilot auf ihrer Standardroute. Und wenn irgendwas passiert, was dieser Norm abweicht, wo das langfliegen soll, dann greifen die erst an. Also auch natürlich erst mit Rücksprache mit Piloten und so weiter. Die sind eigentlich nur noch für außergewöhnliche Szenarien da. Fehlerfälle oder irgendwie entgegenzuwirken. Und da will man genauso mit den Drohnen hin, dass man einen Beobachter hat und ganz viele Drohnen und die so automatisiert sind, dass man nur noch eingreifen muss, was nicht dem Standard entspricht. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass jetzt ein Elektromotor mal ausfällt oder ein Servo oder keine Ahnung, ein Sensor kaputt geht, weil das ist schon von der Zertifizierung von der Drohne abgedeckt, dass die Drohne Redundanz hat oder Backup-Systeme, dass die Drohne nicht gleich abstürzt oder crasht, sondern ich rede davon, wenn ein Komplett-Systemausfall ist, also wenn komplett gar nichts mehr geht, dann greift man oder komplett die Funkverbindung verliert zu irgendwas, dass man da eingreift. Also die Fälle, die extrem unwahrscheinlich schon sind, weil du die Drohne dafür auslegst, entsprechend, dass das fast nicht vorkommt. Und das wollen sie 2025 ermöglichen, um die Skalierbarkeit hinzukriegen, dass du wirklich ganz viele Drohnen fliegen kannst. Weil heutzutage gibt es wenig Cases, die sich rechnen, dass du pro Drohne einen Pilot noch hast. Mhm. Ja, aber das kostet halt Geld.
Aber es ist interessant, weil dann entstehen ja auch eigentlich auch wieder komplett neue Jobs. Also jemand, der dann dafür verantwortlich ist, genau dieses in dem Drohnenzentrum oder in dem Drohnentower oder was dann ist, zu sitzen und das zu überwachen.
Absolut, absolut. Ja. Also ich sehe, jetzt gibt es ja schon ganz viele Jobs. Drohnenpiloten wird immer wieder gefragt, weil es sind rar. Und das wird auf jeden Fall stark treiben, dass es da viele neue tolle Jobs geben wird. Auch im gesamten Bereich. Maintenance, Wartung, alles, Produktion, riesiger Markt. Deswegen gibt es ja auch aus der Automobilindustrie oder der existierenden Luftfahrtindustrie immer wieder starkes Interesse, weil die halt sehen, das ist die Zukunft. Da werden ganz viele Jobs gesichert werden für Leute, die halt Mechaniker sind oder Elektriker sind. Mhm. Die finden da tolle Perspektiven auf ganz viele Ingenieure, die da hinkommen. Die fragen sich aber nur das Timing. Wo gehen wir denn da jetzt dann rein? Mhm. Wann ist das richtige Timing, in diesen Markt reinzugehen? Und das erste Mal dachte man ja 2010, da ist ja zum Beispiel Zipline oder die DHL-Leute haben ja da angefangen, 2010, Amazon, 2010 schon gedacht, in 3 Jahren sind überall die Drohnen unterwegs. Aber da gab es halt null Regulation und überhaupt noch keine ausgereifte Kontrollsoftware und keine ausgereiften Batterien und keine ausgereiften Motoren. Damals dachte man schon, es kommt sehr schnell. Das war die erste Phase, die geht jetzt gerade in das The Valley of Death. Mhm. Und ich bin überzeugt davon, in der zweiten Phase, weil wir die Regulatorik haben, das ist der größte Schritt, der gemacht werden muss. Die haben wir jetzt. In dieser zweiten Phase, in den nächsten 3 bis 5 Jahren, die wird es jetzt schaffen.
Da bin ich echt gespannt. Also ich freue mich drauf, wenn es funktioniert. Bin ich echt, da bin ich tatsächlich echt positiv, was das angeht. Wo ich da gespannt bin, ist, wie es auf dem Land aussehen wird. Mhm. Weil das ist ja, das muss sich ja rentieren für die Unternehmen letzten Endes. Und wenn du da irgendwie so ein, du kommst aus einem 300-Einwohner-Dorf, wenn ich mir vorstelle, wie viele Drohnen bräuchte dann ein 300-Einwohner-Dorf, wie ist das mit der Entfernung und so weiter und so fort. Aber gut, in 3 bis 5 Jahren tut sich sicherlich auch nochmal was mit der Akku-Entwicklung oder mit der Batterieentwicklung. Ja. Das, glaube ich, bleibt schon spannend.
Ja, wir haben ein System, was komplett skalierbar ist. Also unsere Drohne, die kannst du 20, 30 Zentimeter groß machen. Da sind wir jetzt gerade auch momentan dran, so ein Surveillance Case zu machen. Das heißt, wir entwickeln die Drohne mit einer KI. Also wir haben auch eine KI drauf. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. KI ist für uns auch ganz wichtig für die Landung am Fensterbrett, weil wir eine kamerabasierte Landung machen. Das heißt, unsere Kamera als Sensor nimmt die Umgebung auf und gibt es an über eine KI, die die Bilder auswertet, dann unseren Flight Controller und sagt halt nach X, Y, Z fliegen und positioniert sich damit im Raum. Damit kriegen wir Genauigkeit von 1 Zentimeter.
Wow.
Extrem genau. Das kriegst du mit einem GPS-Signal, also HTK-GPS, nicht hin. Und da kriegst du vielleicht 5 bis 10, vielleicht 15 Zentimeter nach Häuserschlucht, vielleicht auch gar nicht mehr hin. Und deswegen fliegen wir mit HTK-GPS bis 5 Meter ans Haus und von da übernimmt das Kamerasystem.
Ist die KI dann in der Drohne oder ist die
genau. über... Die ist auf der Drohne drauf. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich nenne jetzt mal einen, der sehr bekannt ist. Jetzt würde ich nicht sagen, dass wir den unbedingt verwenden. Aber Nvidia hat da die Jetson. Und da kann man super viel schon mit testen. Da haben wir ein Partner, das Fraunhofer-Institut, das IFI in Ingolstadt. Und mit denen zusammen, die wollen wir da die Systeme entwickeln. Da haben wir auch schon einen Vertrag unterschrieben, dass wir das machen wollen. Förderaufruf gefolgt, haben einen Antrag gestellt beim Bayerischen Wirtschaftsministerium. Warten wir jetzt gespannt drauf. Die würden uns damit unterstützen, diese Lösung zu entwickeln, dass wir am Fensterbrett landen können. Und das Fraunhofer-Institut liefert da die KI. Und da ist eine andere Möglichkeit, dass wir eine sehr kleine Brunne bauen, auch nicht um Sachen zu liefern, sondern mit dieser Kamera Sachen zu scannen. Und ein Case, den wir uns gerade anschauen, sind Flugzeuginspektionen, dass man Risse, Delaminationen, Farbabweichungen, Dellen, Löcher in dem Rumpf, der Fuselage, Flugzeug erkennt, was heutzutage noch mit dem Auge gemacht wird. Da fährt jemand mit so einem Sessellift ins Flugzeug rum und schaut sich das über zig Stunden, Tage an, um rauszufinden, ist da irgendwas. Und mit der Drohne kannst du es halt eine Stunde oder weniger als eine Stunde komplett abscannen. Und da können wir halt das gleiche Sensorsystem nehmen, müssen nur die KI eben auf die Cracks und Dellen und so weiter vom Flugzeug trainieren, wo die Flugzeugunternehmen eine gigantische Datenbasis schon haben, wo wir es einfach nur trainieren müssen, ausspielen. Da können wir eins zu eins unsere Technologie auch nehmen, da reinzugehen. Das ist nur ein. Wir haben, unsere Drohne ist komplett skalierbar. Wir haben die kleinen paar Zentimeter- und Meter-Großsysteme und wir können sie auch so aufbauen, die Drohne, dass wir große Distanzen schaffen. Da ist aber momentan noch nicht unser Kernfokus drauf. Rural, also ländliche Regionen zu beliefern. Wir sind eher in der städtischen Umgebung mit unserem Fokus, weil da die Nachfrage am größten ist, weil da auch der Impact am größten ist, dass die meisten Autos und Sachen durch. Ja.
Ich habe mich davor ehrlich gesagt noch gar nicht so tief mit dem Thema beschäftigt gehabt, aber das Gespräch mit dir zeigt mir gerade, dass das echt ein enormes Potenzial ist, das da noch verborgen steckt. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin heute eigentlich davon ausgegangen, wir sprechen viel mehr über Personentransport und so weiter. Aber also ganz eigentlich, wenn du über diese Paketdrohnen und so weiter den Verkehr so weit entlasten kannst, ist das Problem auch gar nicht mehr, mit dem Auto zu fahren. Ja. Weil dann die Zeiten, von A nach B zu kommen, wieder deutlich reduziert werden.
Ja. Du gehst dann auch nicht mehr so selber häufig mit dem Auto schnell einkaufen. Sollen ja eh schon alle mit dem Fahrrad eigentlich machen oder so, aber in Realität, wie viele machen das?
Ja.
Viele fahren dann immer zum Supermarkt ein Auto, machen den Wocheneinkauf, fahren Sachen, der sind viele Sachen, die angehängt sind, wo wir mehr und mehr dahin kommen, dass wir vielleicht aufs Auto verzichten können. Ja, und für mich als Motorradfahrer ein ganz großer Traum. Ja, so viele Autos unterwegs sind.
Wieder frei auf der Straße unterwegs ja, sein zu können.
Wie die Helikopter vom Mario erzählt.
Ja. ich wollte dich gerade noch irgendwas fragen, aber mir ist es jetzt entfallen. Ist aber vielleicht auch noch einfach nicht so wichtig gewesen. Ach so, genau. Hast du inzwischen das Video angeguckt, wo wir im Vorgespräch mal kurz darüber gesprochen hatten, dass es jetzt inzwischen auch Drohnen gibt, wo sich ein Mensch so unten dranhängt an die Drohne, der fliegt dann mit dem über den See und dann kann der hier irgendwie mit einem Backflip oder so in den See springen. Und mit der gleichen Drohne, ich glaube, dass es die gleiche Drohne ist, ist auch jemand mit seinem Wakeboard auf dem See gezogen worden. Hast du es dir angeguckt?
Ja, habe ich mal reingeschaut. Das ist crazy. Das ist super verrückt.
Aber es zeigt auch, wie viel Power die Dinger haben.
Ja.
Also das ist ja Wahnsinn, was da für Kraft dabei ist.
Ja.
Und ich finde es auch crazy, weil ich erinnere mich noch, als ich Kind war, haben wir mit Elektroautos, so ferngesteuerten Elektroautos gespielt und so weiter. Und die haben ja nicht ewig lang gehalten, auch bei den Flugzeugen nicht ewig lang. Und wie viel da inzwischen passiert ist, das ist echt abgefahren, dass die Menschen hochheben können.
Ja, das war ja auch einer der Kernthemen bei Lilium, woran wir geforscht haben mit der Batterietechnologie, weil die Konfiguration, für die sich Lilium entschieden hat, mit diesen Distributed Ducted Fan über den Flügel. Das heißt, ganz viele kleine Triebwerke auf dem Flügel verteilt, die ist beim Abheben vergleichsweise ineffizient, wenn du jetzt einen Hubschrauber nimmst. Ne? Will ich jetzt nicht so tief ins Detail gehen, aber der Fachbegriff dafür ist Disc Loading.
Mhm.
Wie viel Schub ein Propeller erzeugen muss, ja, um was zu heben. Und hat ein bisschen was mit Mathematik und Kreisfläche zu tun, dann kommt man schon selber drauf. Und weil das ein bisschen schlechter ist im Abheben als das andere Konzepte, konnten die jetzt nicht die gleichen Standardbatterien nehmen, die jetzt momentan schon auf dem Markt sind. Und wenn du dir die Lithium-Batterien anschaust, was wir da hinkriegen, ich sage immer noch wir, was die Jungs, also bei Leo mein Team, da jetzt hinkriegt, das ist schon krass. Also das sind, die haben richtig Power. 350 Wattstunden pro Kilogramm geht Richtung 400 Wattstunden pro Kilogramm. Was du da jetzt gesehen hast im Video, die haben wahrscheinlich 150 Wattstunden pro Kilogramm, aber die haben das doppelte, dreifache nochmal davon. Und die Batterietechnologie ist ja das Wichtigste eigentlich in dem ganzen Thema, dass die so stark voranschreitet momentan, um solche starken Batterien zu erzeugen. Und da muss man einfach auch sagen, Tesla hat das geprägt. Also ohne Tesla hätten wir weltweit nicht so einen starken Fokus auf die Entwicklung von Batterietechnologie, um in der Automobilindustrie halt den Schritt nach vorne zu machen. Und auf diesen Zug springen jetzt halt diese ganzen E-Vehicles mit auf und sagen, okay, euch reichen dann die 150 oder 200 Wattstunden pro Kilogramm. Wir gehen nochmal einen Schritt weiter und wir gehen ins High-End rein, gehen jetzt dann auf die 300, 400 Wattstunden pro Kilogramm. Und ich kenne jetzt hier alleine schon ein Exprenors-Programm hier von der Unternehmertum, wo wir dabei sind, kenne ich schon zwei Startups, die eine Batterieforschung weitermachen und da die nächste Generation schon rausbringen wollen. Und Katja, unser CTO bei uns im Team, sie hat ja auch Feststoffzellenbatterien an TU München studiert und kann mir erzählen halt aus erster Hand, wo der Forschungsstand ist. Und da wird ganz, ganz, ganz viel passieren in den nächsten Jahren, dass wir noch mehr Energie haben. Und es ist auch heutzutage, also mit unserer Drohne können wir auch schon Leute transportieren. Wir können auch mit unserer Drohne schon ein, zwei Leute irgendwie transportieren. Das ist sogar bequem, dass sie sich auf den Sitz draufsetzen und mit einer Gehäuse außenrum. Das ist nicht die Kunst, das überhaupt technisch hinzukriegen. Die Kunst ist eher, eine Zulassung dafür zu kriegen. Also die Jungs, die da mit der Drohne da auf dem See rausgeflogen sind, haben das hoffentlich irgendwo gemacht, wo die Aufseher da nicht so streng sind und haben unterschrieben, dass sie, wenn sie draufgehen, dann selber dran schuld sind und nicht der, die Drohne fliegt oder hergestellt hat. Kannst alles Mögliche schon mit der Drohne machen. Also die Anwendungsfälle sind Open End. Die Kunst in zwei Themen sind, Regulatorik hinzukriegen und so, dass du das sicher in der Umgebung von Menschen halt operieren kannst, ja, das in der Stadt oder sonst wo irgendwie damit umgehen kannst. Und die Technologie wird sich alleine von den nächsten Jahren dahin entwickeln. Ich bin jetzt noch nicht so überzeugt wie manche, die sagen, es kommen jetzt bald 1000 Wattstunden pro Kilogramm, also quasi das Vier- oder Fünffache von dem, was wir heute können. Das wird noch eine Weile dauern. Aber so viel, dass wir schon in der Stadt uns viel bewegen können, das wird kommen. Da bin ich 100% todsicher.
Wie viel besser ist die Batterie mit, also oder wie viel, du hast gerade gesagt, 300 bis 400
Wattstunden, also die Leistung aufs Gewicht von der Batterie
gewesen. Pro Kilogramm, genau. Wie viel ist es besser im Vergleich zu, wie viel ist es besser im Vergleich zum Automobil?
Es ist deutlich besser. Und aber die Autos, da kommen jetzt auch ganz viel. Also sie überbieten sich ja auch gerade, die ganzen Batteriehersteller für Autos überbieten sich ja gerade auch, was sie anbieten.
Und
in den nächsten Jahren.
Das ist jetzt auch cool. Wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil rein theoretisch könntest du ja die Batterie aus dem Lilium-Teil nehmen und dann einfach ins Auto reinbauen und hast auf einmal drei, viermal so viel Reichweite.
Ja, ja, ein Thema, was bei Flugzeugen schneller funktioniert als bei Autos, ist die Stückzahl und die Qualitäten, die Serientauglichkeit. Solche Lilium-Jets und eVTOLs, da werden ja vielleicht 100 gebaut, vielleicht, ja, was ich verspreche, vielleicht 1000 irgendwann, oftmals alle. Autos werden 100.000 Millionen gebaut. Und du hast bei der Produktion von diesen Zellen, das sind Pouch-Zellen, sind nicht die 21700 oder 1865er, die du jetzt irgendwie, die sind halt Tesla drin, also Tesla hat nochmal andere, aber die du halt aus anderen E-Autos kennst, diese Standardzellen, die du halt, das ist also so eine zylindrische Zelle, wie du auch in deiner
Tesla. Diese Doppel-A-Batterien.
Genau, die sind halt bloß ein bisschen größer und ein bisschen dicker.
Ja.
Aber im Prinzip ist das Gleiche. Die sind in Autos drin und es dauert lange, um eine Produktionsqualität hinzubekommen, dass du nicht einen Ausschuss von 30% hast oder nicht einen Ausschuss von 10% oder versuchst einen Ausschuss von 1% oder 2% hinzukriegen, weil es halt sauteuer, diese Batterien halt, wenn da viel schief geht. Und diese Pouchzellen, auf den Entwicklungsstand, das ist ja gerade aus der Entwicklung raus, Research haben sie Ninja, das geht so ein bisschen in die Entwicklung rein. Und dann in die Serienproduktionsfähigkeit. Das ist halt ein Schritt, den kannst du bei Luftfahrt jetzt schon schneller machen, weil du da nicht so viele von hast. Aber klar, wenn man das da weiterentwickeln, kannst du dir auch die Technologie dann auch für die Automobile verwenden, die da Millionen Öfen herstellen.
Das ist auch das, was der Musk sagt. Also es wird komplett unterschätzt, wie fucking schwer Produktion eigentlich ist im großen Rahmen.
Ja.
Das sagt er, das ist eigentlich gerade so die größte Herausforderung, die er gerade hat.
Ja, definitiv. Also ein bisschen Research Development, irgendwie Sachen zu bauen, machen wir auch. Ich meine, mein Ansatz, ich komme aus dem Testing, ich bin kein Freund davon, viel Berechnungen am PC zu machen und CFD-Simulationen am PC und dann baut man das Produkt und dann will man testen, dann funktioniert es überhaupt nicht so. Ja. Sondern ich bin halt Skunkwork, heißt ja so, einfach mal machen, das aufbauen und gleich testen. Und das ist halt, jetzt bei Lilium war es ein bisschen schwieriger, weil die sehr groß sind, die Chats, und sehr teuer dann sind, sowas immer. Aber zum Beispiel bei einer Drohne, da kann ich halt für 1.000 Euro oder weniger einfach die Drohne aufbauen und dann immer wieder Designänderungen machen, immer wieder Flight-Control-Software-Änderungen machen, immer Sensorik-Änderungen machen. Und wenn sie crasht, dann crasht sie halt, dann kann ich wieder eine neue aufbauen.
Ja.
Und dann bist du halt viel, viel schneller in Entwicklung, und das geht halt bei einem Elektroauto auch noch ganz gut, dass du einfach viele, viele verschiedene Versionen von einem Auto aufbaust und dann technologisch zeigen kannst, dass es geht. Aber das dann eine Serienfähigkeit reinzukriegen, ist eine riesen Challenge, weil du hast ja unglaublich viele Parameter. Es geht schon los bei den Kosten von den Teilen. Du kannst nicht überall Edelmetalle reinhauen ohne Ende, weil dann ist die Frage, wo kriegst du die her? Wo kriegst du die dann in dem Design auch her? Wer produziert dir dieses Teil dann so, dass du es bei dir einbauen kannst? Du musst es dann selber machen oder kannst dich immer darauf spezialisieren, wer bezahlt es, Mitarbeiter und so weiter. Und dann auch noch in der Qualität, in der du es brauchst. Und dann auch noch, wenn dann mal ein Problem, also man, ich kenne das von Rolls-Royce, habe mich ja für die Stelle mal Supply Chain beworben. Die haben ja 3, 4 Hersteller fürs gleiche Bauteil, falls der Haupthersteller mal die Fabrik abbrennt oder Stillstand ist oder ein Streik oder Fachkräftemangel oder whatever, eine Pandemie, dann haben die noch Backup-Optionen, die dann einspringen, um dann just in time dieses Fließband am Laufen halten, dass du weiter produzieren kannst. Und wenn im neuen Markt, wo es halt nicht etablierte Hersteller gibt, die Continentals, die ZFs, die Schaeffler und so weiter, so die alle da irgendwas Neues aufbauen müssen, und dann auch in der Qualität, das ist halt schwer. Ne? Da bin ich bei dir auch bei dem, was da eben gesagt hat, aber Tesla, das muss halt erst zum großen Teil aufgebaut werden.
Ja. Zu wie viel Zeit ihr gerade, Christoph?
Wir sind 4.
4.
Am Ende der Woche 5.
Ha, geil. Ja, das ist zu Zeiten vom Fachkräftemangel nicht so ganz einfach. Ich bin ja selber im Recruiting tätig, das ist schon eine Challenge, aber mit einem geilen Projekt und einer geilen Vision ist das, glaube ich, kommst du immer gut an, oder?
Also ich muss sagen, gar nicht. Ich habe diese Erfahrung nie gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob ich einfach Glück habe oder einfach in den Sachen, denen ich arbeite, da einfach eine Luxusumgebung bin, aber bei Rolls-Royce schon, wo Leute eingestellt haben. Und auch bei Lilium wurde ich immer überflutet. Also ich hatte immer freie Auswahl.
Ach so.
Mhm. Und genug Leute. Also ich
das meine ich mit, wenn du ein geiles Projekt hast oder eine geile Vision hast, dann catchst du die Leute natürlich.
Ja, also ich hatte immer zu viele Leute, die ich gerne anstellen wollte. Also es sind immer Leute, die toll waren von der Person, extrem smart waren, super Leute, tolle Vision, Ziele, viel Energie. Alles, was du haben willst, und dann musst du irgendwie aussieben, wo es eigentlich beide haben willst, und musst du nur einnehmen. Und das war jetzt tatsächlich auch wieder bei Maple bei uns jetzt so. Wir haben eigentlich nur, ich hatte Angst davor, dass ich habe ja kaum Follower, irgendwie 400 Follower oder sowas auf LinkedIn, und ich halte es mit Absicht noch klein, weil wir haben jetzt Patente eingereicht und wollen unser Produkt eben noch nicht vorstellen, weil es eine neue Technologie ist und sowas halt sehr schnell einfach mal abgepauscht wird. Deswegen auf unserer Webseite ist so irgendwie gar nicht technologisch, findest du überhaupt nichts so raus. Und deswegen sind wir noch ganz klein und unbekannt. Und in dem Umfeld habe ich halt eine Stellenausschreibung gemacht und dachte, heißt ja, okay, vielleicht zieht's einer. Und innerhalb von einer halben Stunde hatte ich 40 Bewerbungen.
Wow.
Wo ich dachte so, was geht ab? Und dann hat LinkedIn das automatisch geschlossen, weil das ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht LinkedIn-Bashing machen, aber die schließen das kostenlose Bewerbung ab 10 Bewerbungen. Dann habe ich so schnell Bewerbungen bekommen, dass es schon mehr Bewerbungen hatte, als LinkedIn schließen konnte, und dann weiter Bewerbungen gekriegt. Und Das habe ich überhaupt nicht erwartet, irgendwie, dass das so gut funktioniert. Und ich kann jedem jetzt durch die Erfahrung empfehlen, auf LinkedIn, jetzt sehe ich was Gutes für LinkedIn, da die Stellen zu veröffentlichen. Das hat für mich super funktioniert. Grundsätzlich habe ich, glaube ich, haben wir hier in München den Luxus von einer unglaublich guten Industrie und einer unglaublich guten Universität mit einem tollen Netzwerk nach Ingolstadt, nach Augsburg und in der gesamten Umgebung. Es geht ja an. Bayern ist ja wirklich schon ein Vorreiter im Aerospace-Bereich, sind super Connections. Da hast du einen gigantischen Einzugsraum, wo du tolle Leute kriegst und das ist ein Riesenvorteil. Ich glaube, wenn ich woanders wäre als hier, wäre es viel, viel schwerer.
Ja. Ja, also wenn du dir das aus 40 Leuten raussuchen kannst, kannst du natürlich auch die beste Qualität dann für dich im Team einsetzen, was sich direkt aufs Produkt auswirkt. Das ist logisch, ja.
Cool. Ja, ich bin ein Freund von, eigentlich bin ich kein Freund von dem Spruch, you hire for motivation, but not for skill.
Ja.
Da gehe ich nicht ganz mit, weil du stellst klar mit dem Fokus auf Motivation und Energie ein, aber ich setze voraus, dass die Leute einen Skill haben. Das ist eigentlich,
ja. Gerade in deiner Größe musst du Know-how irgendwie, muss Know-how und Motivation kommen, weil sonst bist du nur damit beschäftigt, die Leute anzulernen.
Ja. Was ich aber umgekehrt halt weiß, ich würde niemals jemanden nur für Skill einstellen und der überhaupt gar keine Motivation hat oder irgendwie nicht den Drive hat oder die Persönlichkeit des Dienstes
anpasst.
Das ist auf jeden Fall wahr. Ich glaube, daher kommt eher dieser Spruch, weil viele sagen, you can always teach skill, du kannst immer Fähigkeiten beibringen. Zu einem gewissen Grad.
Also, klar. Du könntest mich jetzt einstellen, aber da hättest du es wahrscheinlich schwer, mir irgendwie Aerospace-mäßig was beizubringen, wenn ich Wirtschaftspsychologie
studiere. Gar nicht. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der hat mit Aerospace gar nichts am Hut und intuitiv, das war eine Dame, perfekt den Prozess von Concept of Operations erklärt, also wie man dein Konzept definiert, wie man die Drohne überhaupt entwickelt. Hat sie perfekt getroffen. Ich habe ihr dann gesagt, dass es das Prinzip ist, das ist System Engineering im Prinzip. Und dann habe ich gesagt, ich hätte sie gleich am Anfang einstellen sollen dafür, weil sie wäre von der Persönlichkeit, ich weiß gar nicht, was sie steht, BBL oder so. Wäre sie von der Denkweise her perfekt dafür geeignet gewesen, ohne Luft im Raum zu studieren. Also da bin ich schon dabei, du kannst wenn du die richtige Person findest, den immer von null auf alles beibringen, das schon. Also machst es dir jetzt schwer.
Ja. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was Matrizenrechnung ist, aber wenn ich dann sowas sehe, dann ist es für mich so mindblowing, einfach komplett eine komplett fremde Sprache, wenn mir das mein Kumpel da gezeigt hat früher. Deshalb, das meine ich mit so ein bisschen, das wird es wahrscheinlich schwer tun, das irgendjemandem beizubringen, weil sich die Mathematikstudenten ja schon sau schwer tun.
Ja, aber die Realität ist ja, dass diese mathematischen Berechnungen die wenigsten ja eigentlich noch machen.
Okay.
Und sowas machst du halt wirklich im Chief Engineering, im Entwicklungsteam, da machst du außer die Physik und die Mathematik. Aber die große, breite Masse, die macht Concept Design, die macht mit Software Lösungen, da wo sie die Parameter eintippen. Da musst du halt dann wissen, auf welcher Grundlage du die Parameter eintippst. Da gehört schon eine gute Ausbildung Mathematik, Naturwissenschaften dazu. Aber ich würde sagen, das Groß, das ein Unternehmen angestellt ist, braucht es nicht irgendwie noch Integrale tatsächlich überhaupt noch rechnen müssen als Konzept.
Okay. Cool. Bei mir wird es jetzt dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen rattern. Ich bin auch froh, dass ich den Podcast noch mal anhören muss, wenn ich ihn schneide.
Pardon, ja, waren ja ein paar Minuten,
glaube ich. Genau. Ich wünsche dir und deinem Team auf jeden Fall einen riesigen Erfolg. Ich hoffe, dass das klappt bis 2025 und dass ihr dann 26, 27 das Ganze auch noch größer machen könnt. Wäre cool, wenn es aus München kommt, wenn es aus eurer Feder auch irgendwie stammt. Bin ich gespannt. Kann man euch irgendwie verfolgen? Kann man dich irgendwo nochmal auffinden, wenn du Patente und so weiter abgeschlossen hast und das Ganze auch mehr public machen möchtest?
Ja, also erstmal vielen, vielen Dank. War ein super angenehmes Gespräch mit dir. Toller Podcast und ich fand es schön, dass du dir so viel Zeit genommen hast und dann auch Detailfragen gestellt hast und mir die Möglichkeit gegeben hast, da mal ein bisschen ausführlicher zu sprechen.
Sehr gerne, Logo.
Das ist schön, hat mich sehr gefreut.
Danke dir.
Vielen Dank dir dafür, die Chance, mal ein bisschen versuchen zu können, den Leuten was zu näher zu bringen aus der Luft- und Raumfahrt, aus der Drohnenbranche. Ich hoffe, deine Zuhörer interessieren sich für das Thema und können da ein bisschen was mitnehmen. Und wenn sie ein paar Fragen dazu haben, ich bin ja ehemaliger Chef von 60 Leuten gewesen und ich habe mir das auch immer bewahrt, eine Open-Door-Policy zu fahren. Das heißt, immer die Tür offen zu haben für Leute, die Fragen haben. Und das biete ich auch gerne an, wenn deine Zuhörer mal Fragen haben. Wir sind auf LinkedIn. Da habe ich auch ein LinkedIn-Profil. Kann man mir gerne einfach mal eine Nachricht schreiben. Hey, hast du mal hier einen Link dazu? Oder wo finde ich denn da thematisch irgendwie was dazu? Super gerne. Kann mich jetzt natürlich nicht in einem Podcast mit denen zusammen hinsetzen und fragen. Ja. Das kann ich auf jeden Fall anbieten. Und ja, wir sind auch auf Social Media vertreten. Wir sind tatsächlich auf Instagram, wir sind auf X. Mhm. Nicht mehr Twitter. Da sind wir auch aber gar nichts gepostet. Also wir haben noch kein Social Media Team. Wenn du mal einen Tipp für mich hast, sehr gerne. Wir sind da überhaupt noch nicht aktiv. Aber auf LinkedIn findet man uns auf jeden Fall.
Maple Aviation,
da, das ist momentan unser Main Channel. Wie man uns erreicht, natürlich die Webseite mapleaviation.com, also maple-aviation.com. Da findet man die Webseite und da auch E-Mail, Telefonnummer, Festnetztelefonnummer und auch den Link zu LinkedIn wieder. Aber ich würde jedem ans Herz legen, erstmal auf jeden Fall über LinkedIn zu uns zu reichen, uns zu unterstützen, zu feuern. Wir brauchen viele Follower, die unsere Projekte liken und dann auch vor allem, ich gebe ja immer schon ein bisschen so Indizien, was unsere Technologie ist. Ich habe heute auch wieder mal was gepostet dazu, Vorteile von einem Propeller gegenüber mehreren, wo man ein bisschen raushört, wie unsere Technologie dann funktioniert und wie es dann aussehen könnte. Und da gehört ja natürlich dann auch ein bisschen Überzeugung dazu, dass die Leute, es muss ja nicht immer nur mathematisch, physikalisch Sinn machen, das ist eigentlich eher das weniger Wichtige. Das Wichtige ist, dass die Leute drüber reden und sagen, so, ich habe es verstanden, das ist wirklich besser und erzählen halt darüber, dass es besser ist, weil so entsteht eigentlich nur eine Möglichkeit, sich zu entwickeln und den Support von der Breite zu kriegen. Und wenn ich da nur der Nerd bin in meiner Ecke, der sagt, ich weiß, dass es besser ist und es geht besser und ich kann es zeigen, aber keiner weiß es. Keiner checkt, dann ist es schlecht. Ja, kommen wir damit durch. Daher freue ich mich, wenn Leute sich da ein bisschen mit auseinandersetzen, was wir da regelmäßig posten vom Team und da auch Denkansprüche mit reingeben, ein bisschen Fragen stellen, auch gerne mal, auch gerne andere Meinungen. Ja, ich mag auch so immer ein bisschen die andere Perspektive, Leute, die nochmal andersrum argumentieren, dann kann man sich selber nochmal hinterfragen, ist es denn wirklich so, wie wir momentan der Meinung sind, dass das jetzt das richtige Weg ist.
Ja.
Das finde ich auch immer super entspannt, spannend, um so einen Diskurs da vielleicht reinzugehen. Also freue mich sehr, wenn sich da ein paar Leute finden, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Sehr cool, würde mich auch freuen. Alles klar. Christoph, vielen, vielen Dank. Liebe Zuhörer, Dankeschön und einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen. War auch immer es wird.
Macht's gut.
Tschüssi.
Ciao.